Was geht da schon wieder?
Ich dachte mir, ich ehre mit Fingerschnipsen eine sehr erfolgreiche Künstlerin.
Dann sind wir jetzt aber schon direkt beim ESC, Dani. Wir sind ja noch nicht mal beim Opener.
Na gut, dann schiebe ich das noch ein bisschen. Dann erzähl doch mal, was hast du denn die letzten 4-5 Wochen so gemacht?
Eieieiei. Ich sag mal so 90% gearbeitet. Mhm. Ja, richtig viel los momentan. Ist halt Weihnachten, ne? Es geht auf Weihnachten zu. Ja. Und
können Sie mir da schnell noch einen Adventskalender online zimmern?
Nein, das wäre ja nicht das Riesenproblem. Das würde, glaube ich, mittlerweile sogar relativ flott gehen. Nee, das Hauptproblem sind so Sachen, die produziert werden müssen.
Mhm, wir bräuchten da nochmal einen ganzen Satz Karten.
Ja, das wäre auch noch nicht das Problem. Das geht auch noch. Ist zwar teuer mittlerweile, was Papier angeht. Mhm. Das Hauptproblem ist zum Beispiel, wir hätten da gerne noch einen Adventskalender mit einem eigenen Motiv. Bitte bis gestern.
Ja, ja, fertig gedruckt, gefüllt mit allem drum und dran.
Ja.
Und schon bei unseren Kunden gestern.
Wäre auch noch kein Problem. Aber der möchte doch bitte irgendwie hier abfallfreundlich sein. Also nur aus Papier. Bitte hier Bio-Schokolade aus fairen Anbau. Und die Farbe muss auch irgendwie wasserverträglich sein, auf das gedruckt wird.
Finde ich ja grundsätzlich gut, aber ist schwierig zu erfüllen, glaube ich.
Nein, das ist sogar zu erfüllen. Das dauert aber so 8 Wochen.
Ja. Nein, das meine ich mit schwierig. Ich meine schwierig bis gestern.
Ja, ja, genau. Also in 8 Wochen würden wir das hinkriegen, dann ist Weihnachten.
Ja.
Noch nicht mal mehr. Ich glaube,
es sind nur noch weniger als 8.
6 Wochen.
Wir kommen hin, ja. Oh,
wir haben heute den...
Gut, wir haben kein Mathe-Abi gemacht, ne?
Also, wir haben den 13.11. heute, Dani.
Ja.
Na, also was habe ich denn noch gemacht? Ich hatte Besuch von einer sehr guten Freundin, die liebe Patricia war hier.
Über den Urlaub hatten wir schon geredet?
Ja, das ist ja schon
weit. Das ist genau. Meine komischen Europa-Kurztrips sozusagen. Nordeuropa-Kurztrips hatten wir auch schon.
Ich habe einen Garten gebuddelt. Ich habe ein uraltes Spiel wieder entdeckt.
Na.
Und zwar kennst du, ich weiß gar nicht, ob du da auch mit diesem Kosmos drin warst, Jumpgate?
Da klingelt gar nichts bei mir.
Macht nichts. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das kennt. Ja, das war ganz fürchterlich. Das ist ein MMORPG, wie auch immer. Ja. Also ein großes Online-Multiplayer-Spiel war es. Es ging los 99. und endete irgendwann 2012 und der europäische Server ist irgendwie, glaube ich, 2007 abgeschaltet worden. Und mein damals bester Kunde, Freund, der Jan, kennst du auch noch?
Ja, stimmt.
Der hat das gespielt und mich damit angesteckt. So, worum geht es? Es ist ein Weltraumspiel. Du bist also in First Person in einem Raumschiff drin und kannst verschiedene Aufgaben machen. Du kannst schürfen, du kannst Waren hin und her transportieren, du kannst kämpfen und du kannst Explorer sein und das fünfte war, du könntest sogar Pirat werden, also halt irgendwie Outlaw. Mhm. Ne? Und das war so süchtig machend, das ist wirklich irgendwie echt krass gewesen. Die Grafik war für damalige Verhältnisse richtig gut, aber weil das halt so simpel aufgestrickt war, war das einfach super einfach zu spielen und super schnell zu verstehen. Und dann haben sie halt, wie gesagt, 2007 den Server abgeschaltet. Wir waren alle sautraurig. Riesengroße Communities sind einfach zusammengebrochen. Wir haben keinen Kontakt mit nichts mehr da. Das ist etwas, was ich übrigens momentan im Umfeld von Twitter sehr befürchte.
Ja,
ne?
Aber das passiert dann eben.
Sowas wieder erfahre halt. Ne? Und jetzt habe ich per Zufall bei einem, wie heißt das hier, bei YouTube hat jemand ein Let's Play gehabt. So. Und dachte so, hey, das kennst du doch, das ist ja Jumpgate. Das gibt's noch. Dann gibt's
oder
es wohl,
wieder?
Ja, es scheint wohl so zu sein, dass ein paar Russen das wohl reverse-engineert haben, dafür einen Server aufgebaut haben, wo es momentan, früher hat das 8 Euro gekostet, da zu spielen im Monat. Jetzt kannst du da gratis spielen. Das Ding ist aber leer. Spielt keiner. In der Zeit, wo ich in den letzten paar Tagen gespielt habe, waren irgendwie, glaube ich, 4 Leute oder so online und einer
also,
davon habe ich wieder getroffen.
Genau, lass doch mal influenzen.
Ja, also Jumpgate The Reconstruction, wenn ihr das mal googelt oder mal bei YouTube eingibt, werdet ihr garantiert auch darauf kommen. Mir macht das echt Spaß, auch wenn da kein Mensch ist. Aber irgendwie ist es ein netter Zeitvertreib, ein schöner Blick so in die Vergangenheit, wie es früher mal war.
Ich merke auch, dass mir das fehlt. Also es liegt vielleicht auch daran, dass es jetzt früher dunkel wird und ich ab 18 Uhr schon gar keine Lust mehr habe, das Haus zu verlassen und so, dass ich denke, auch jetzt nochmal schnell auf dem Minecraft-Server oder jetzt God of War ist gerade rausgekommen und ich denke mir, Alter, hätte ich schon Bock drauf, ne? Also ja. Es gibt so viel Zeug, was man da irgendwie rumtrödeln kann. Und was ist? Mein MacBook ist von 2011. Ne? Also das geht halt alles nicht mehr. Und jetzt denke ich mir, gucken, gebraucht irgendwo eins mit einem M1-Chip oder sowas, aber
die Preise momentan brutal, ne?
Ja, es geht. Also gebraucht geht. Also 650 oder sowas, kommst du schon, klappt schon. Aber auch bei eBay Kleinanzeigen oder so, die sind auch echt schnell weg. Ne? Also, weil jetzt
wenn
ein
es hier jemand bei uns gibt, ja, unter den Hörern, der ein altes M1-MacBook hat,
nein, alles
kann sich
gut.
Zumindest mal bei uns
das
mal
ist
melden.
Kein alt, das ist nicht alt, das ist dann vom letzten Jahr. Nein, das ist alles kein Stress. Nein, ich gucke schon in Ruhe, das so nicht. Nein. Lieb gemeint, Christoph, aber nein, ich will auch. Die Jagd ist der halbe Spaß.
Ja, das stimmt. Vielleicht kriegen wir jetzt auch 5000 Mails, man weiß es nicht.
Nein, die Jagd ist der halbe Spaß. Und was bei mir gut war, ich hatte eine richtig wundervoll entspannende Urlaubswoche. Mhm. Das würde man nicht glauben, wenn man sagt, okay, 93 Autos, insgesamt 13 Erwachsene plus 2 Kleinkinder, 1,5 Jahr alt und noch ein Hund, machen zusammen Urlaub. Aber es war unglaublich entspannt, es war mega chillig, alle waren irgendwie aufgeschlossen und lieb und süß, die machen das ja auch schon seit 20 Jahren. Also diejenigen, die schon seit 20 Jahren auf der Welt sind, die machen das seit 20 Jahren oder länger. Nee, ich glaube 24 Jahre. Oh, ja.
Ja, wir haben 2022, das muss ich mir auch erstmal wieder bewusst werden.
Die machen das seit 24 Jahren. Auf jeden Fall war das mega entspannt. Ich hatte Zeit zum Ausruhen, Zeit zum ein bisschen was lesen und ich habe indische Sachen gekocht und so.
Oh, cool,
und
ja.
Es war einfach alles einfach sehr, sehr, sehr schön. Und die gab es tatsächlich auch.
Lecker.
Und ich hatte dann davor eine eigentlich geplante, aber schon so häufig verschobene OP, die dann plötzlich um die Ecke kam. So, ich habe seit dem Frühjahr immer wieder versucht, einen OP-Termin zu bekommen. Und dann hieß es irgendwann so, ja, kommen Sie mal am 5. Oktober zur Vorbesprechung. Ich bin am 5. Oktober zur Vorbesprechung gegangen und dann hieß es, ja, wir operieren dann nächste Woche, ne? What? aber ist offenbar ganz gut gelaufen.
Ja,
Corona-Politik läuft auch.
Du
genau.
Stehst jetzt hier auch und es scheint dir gut zu gehen. Also insofern OP hervorragend abgelaufen.
Apropos
sehr schön.
Gut gehen. Ich habe mich am Donnerstag nochmal ein bisschen selber gequält.
Und was hast du gemacht? Das heißt, das hat nichts mit gut gehen zu tun.
Das ist richtig. Ja, ich habe nicht darauf geachtet. Ich bin zum Rathaus gelaufen.
Ja.
Und irgendwie dachte ich mir, ach, die Ampel ist gerade grün, gehst du an der Ostseehalle vorbei Richtung Rathaus.
Ja.
Und da probten gerade Kraftklub.
Ah.
Tourneeauftakt in Kiel.
Ja.
Du hörst es, wenn die proben, hörst du das, wenn du draußen auf der Straße stehst.
Ja, das hörst du.
Und ich war so, weil man muss dazu sagen, ich habe noch nie in meinem Leben ein Kraftklub-Konzert in Kiel verpasst.
Jetzt schon.
Wie ich gerade eben schon sagte, ne, im Vorgespräch. Ich war sogar dabei, als sie als Vorband für Fettes Brot unterwegs war. Da kannte ich die noch gar nicht und fand die schon sehr gut. Da hieß, ich will nicht nach Berlin noch,
ich
scheiß auf Berlin. Ne? Genau, ja, fand ich super. Aber mal so ganz ehrlich. In diesen Zeiten, in einer so großen Halle voller Menschen, hüpfen, springen, singen, schreien, schwitzen, das,
nein.
Falsch. Mhm. Aber dafür habe ich letzte Woche und vorletzte Woche schon Menschen getroffen, die ich schon lange nicht mehr getroffen habe. Und das möchte ich jetzt häufiger wieder aufnehmen, dass ich mich einfach mal mit Menschen verabrede und einfach irgendwas Schönes mache.
Außer mal Podcast zu machen.
Außer zum Podcast. Vielleicht einfach mal so puzzeln oder eine heiße Schokolade trinken. So, ne? Diejenigen, wo man nicht sagen muss, ja, ab jetzt treffen wir uns wieder ganz, ganz häufig, weil das schaffen wir eh alle nicht.
Nee, aber wir sind berufstätig.
Aber zwischendurch so ein, hey, ich denke immer wieder an dich und lass doch mal treffen. Mein ADHS hat auch schon wieder reingekickt. Ich glaube, ich kaufe mir diese Woche ein paar Rollschuhe.
Was?
Ich gehe nämlich am Mittwoch zur Eröffnung des Rollerfestivals.
Ja.
Die Stadt Kiel spart Strom, wie viele andere Gemeinden auch.
Vernünftig.
Das finde ich total gut. Das heißt, es gibt dieses Jahr kein Stadtwerke-Eis-Festival, sondern es gibt ein Rollschuh-Festival.
Ja, Rollerfestival.
Rollerfestival, genau. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, ich kaufe mir ein paar Rollschuhe. Es gibt so welche, das wusste ich nicht, es gibt welche, die sehen aus, so ein bisschen wie früher die Reebok-Schuhe, die Reebok-Sneaker, die so über die Knöchel gingen.
Ja.
Sowas habe ich irgendwie gesehen bei Decathlon oder irgendwem und ich dachte mir, meine Tante hat mir gerade ein bisschen Kohle rübergeschoben für Weihnachten. Vielleicht kaufe ich mir, und bewege mich mal ein bisschen so in der Halle bei uns. Wir haben ja eine große Halle beim KMTV und bewege mich da ein bisschen. Ist ja nicht so, dass ich massenweise Sportequipment zu Hause hätte oder YouTube-Videos oder diverse Sportanlagen beim KMTV oder mein altes Fitnessstudio in Prez, wo ich früher gearbeitet habe und lifelong Mitgliedschaft habe.
Ja, aber keine
Nein,
Rolle.
Ich muss mir jetzt unbedingt Rollschuhe kaufen. Wenn das nicht ADHS ist, weiß ich auch nicht. Also, aber ist mir egal, ich will mir die kaufen. Kannst mich ja nächstes Mal fragen, wie viele blaue Flecke und ob ich die überhaupt mehr als dreimal benutzt habe.
Und selbst wenn den Spaß gemacht, ist doch scheißegal. Also, ganz ehrlich, also, vor allem, was kosten die über den Daumen?
60 Euro.
So, wenn du sie dreimal benutzt hast, sind das dann halt nur noch 20 Euro.
Genau. Und pro Benutzung, das ist ja? schon mal weniger als Kino.
So. Ja, mittlerweile ja.
Ist ja so.
Also, das ist wirklich schlimm. Oder ein Monat Netflix oder so.
Ja, genau. Die Frage ist auch, wo kann ich eigentlich MTV Europe zurzeit empfangen?
Irgendwas normal im Kabelnetz.
Ich habe ja kein Kabel.
Du hast kein Kabel. Dann bei, oh, wie heißen die? Ich will immer UFO sagen, aber die heißen
Pluto?
Pluto.
Ah, gut zu wissen.
Genau, denn, die haben einen Channel. Ja. Ja.
Na, denn das, ich will unser Gespräch langsam wieder zurück zur Musik lenken.
Ja,
European Music Awards nachher.
Ja,
heute Sonntag.
Schaffen wir das? Ich glaube nicht.
Keine Ahnung. Das wird ja wohl
das
länger
ist
laufen.
Irgendwie 5:30. Ja, gut, den Rest wirst du vielleicht mitkriegen.
Genau.
Aber du weißt ja, wie das bei solchen Sendern sind. Tempo, 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 schnell fertig werden.
Weißt du nicht.
Kosten runterhalten.
Zweifelsfall hat das irgendjemand bei YouTube.
Ja, das auch. Und es gibt bestimmt auch irgendwie eine Mediathek bei MTV oder so.
Keine Ahnung.
Ich gucke das auch nur linear, ne?
Ich gucke gar kein MTV. Einzige Musiksender, den ich gucke, ist, wenn ich bei meiner Mutter bin. Die schaut sich nämlich hier die Deluxe Music an. Ist das Deluxe Music? Ja.
Mhm.
Genau, sie macht jetzt schon morgens Sport.
Ah, okay. Das kommt gleich bei mir dahinter, also MTV und dann Deluxe Music und dann, naja.
Ich gucke sowieso die ganze Zeit nur YouTube, deswegen.
Ja, wenn ich hier sitze im Büro auch, aber manchmal liege ich einfach auf der Couch unter meiner tollen Decke, die ich jetzt seit einem Jahr habe, die auch Ärmel hat.
Aha, eine Ärmeldecke.
Das ist super geil, also das kann ich nur empfehlen.
Ich hab ja die Tentakeldecke, die ist auch ganz großartig.
Ja, stimmt, die habe ich immer gesehen. Du musst mir irgendwann nochmal ein Foto schicken.
Die ist einfach, sehr geil. Vor allen Dingen, die wirkt nicht so, aber die ist sau warm.
So, und wo wir gerade bei MTV sind, bei uns im Büro läuft momentan die ganze Zeit 80s. Morgens mit Peter Illmann, möchte ich Ihnen betonen.
Die läuft bei meinem Friseur, habe ich festgestellt.
Aha, okay. Und da laufen gerne mal die Dire Straits.
Money for nothing and the chicks for free.
Richtig. I want my MTV. Supergeil. echt einer der Songs, die ich mitsingen kann. Was ich übrigens auch mitsingen kann, ist unser Intro, Lani. Bist du bereit?
Ja.
Dann geht's jetzt los.
ESC-Schnack mit Daniela und Christoph.
Unsere Themen heute:
Ein Lied für Liverpool,
EMA mit ESC,
16 Beiträge für den Junior ESC
und
Zahlen aus Turin.
Herzlich willkommen zur Folge 114. Das muss ich auch kurz nochmal nachschlagen.
Wo sind wir nochmal?
Genau. Und ja, es gibt ja tatsächlich sogar noch gute Nachrichten, wenn der deutsche ESC, der offizielle deutsche ESC-Account auf Twitter sagt, hey, wir haben Neuigkeiten.
Genau. Und damit springen wir direkt in die erste Kategorie. Herzlich willkommen zu Neues aus Deutschland. Christoph, was hast du denn da so recherchiert?
Gar nichts. Ich habe einfach mir mal den Podcast angehört, den es dazu gab. ESC Update hat einen
noch nicht dazu gekommen.
Ungefähr 60-minütigen Podcast dazu. Ich würde mal sagen, gute 40 bis 45 Minuten geht es um unser Lied für Liverpool.
Mhm.
Genau.
Also, Ulfel.
Ulfel, genau. Kommen wir gleich zu.
Gefällt mir übrigens. Gefällt mir direkt vom Titel. Ich habe schon zwischendurch ja. Habe ich nochmal Ulfel gemacht und dachte mir, wie schön, dass sie auch das deutsche Wort Lied benutzen.
Nee, es ist besser, ne?
Ja, es gefällt mir viel besser.
Ja. Usfo fand ich zwar als Hashtag sehr geil, aber wobei Ulfo wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Mhm. Naja, zurück zum Thema. Unser Lied für Ulfel. Liverpool, genau. immer wenn etwas auf dem offiziellen Twitter-Account, also wie gesagt, halt gepostet wird, dann gehen bei mir immer sofort hier, oh nein, was ist jetzt schon wieder los? Aber es geht um den deutschen Vorentscheid. Und jetzt wurden unsere Ohren natürlich ganz weit, denn ja, es wird einen Vorentscheid in Deutschland geben und Juhu. Nein, wir wissen nicht wann und wo. Naja, was soll's. Aber wir wissen, dass ihr euch direkt bewerben könnt. Dafür gibt es, sagen wir mal, so drei Wege, würde ich es mal sagen. Ne? Weg Nummer eins, über überzeugt eure Plattenfirma, dass sie doch mal euren Song beim NDR einreicht. Aus diesen Einreichungen versucht das Team, um dass diese Ex-Zeit für den deutschen Vorentscheid zusammenstellt, eventuell auch einen Beitrag aus, der halt dann zum Beispiel von eurer Plattenfirma kommt, vielleicht sogar euer Song. Weg Nummer zwei ist, dass ihr euch jetzt bewerbt, und zwar online. Auf eurovision.de gibt es ein Formular, das könnt ihr ausfüllen und so quasi auch in diesen Pool kommen von den Songs, die für den Vorentscheid ausgewählt werden. Ihr müsst also ein paar Sachen beachten, ihr könnt da Videos hochladen und ja, euch dann über den Weg zum Beispiel bewerben. Oder jetzt Weg Nummer drei, Daniel, du bist wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Experte als ich. Das ist wahrscheinlich der direkteste Weg zum deutschen Vorentscheid, denn mindestens ein Beitrag wird dieses Jahr aus dem sozialen Netzwerk TikTok kommen. Präsentiert euren Song unter dem Hashtag unser Lied für Liverpool, alles in einem Wort. Dann werden quasi von diesen ganzen Einreichungen, die unter diesem Hashtag zu finden sind und die auch legitim sind, das muss man natürlich auch immer sagen, das kann also kein Cover sein, da kommen wir aber gleich zu, von diesen Songs werden dann halt die aussichtsreichsten Songs in ausgewählt und dann quasi auf dem NDR-TikTok-Kanal nochmal präsentiert und dort dann zur Abstimmung gestellt.
Genau, wichtig dabei ist auch, wenn ihr jetzt sagt, nee, ich mache mir doch jetzt nicht extra einen Account bei diesem chinesischen Netzwerk und so, um zum Abstimmen zumindest, müsst ihr nicht. Oder zum Angucken, also müsst ihr nicht. Man kann sich gerade im Browser tatsächlich TikTok-Videos einfach so angucken.
Mhm.
Ne, ihr müsst da nicht wie bei Facebook, Instagram und Co., ihr müsst da nicht eingeloggt sein, ihr könnt sie euch einfach so angucken.
Genau. Und die Songs, die diese Abstimmung drin sind dann, die vom NDR dann auf TikTok präsentiert werden, einer davon kommt definitiv in den deutschen Vorentscheid.
Finde ich gut.
Ja. So, an dieser Stelle ganz wichtig, gerade wenn es um TikTok geht, weil da ist ja mehr so diese Covergeschichte durchaus ein Thema. Es muss ein Song irgendwie von euch sein. Also, ne? Es kann auch ein Song von eurem Freund oder von eurer Freundin sein, den ihr dann präsentiert. Das soll es auch mal so möglich sein. Aber es gibt noch.
Er darf halt nicht vor dem 1. September 2022 veröffentlicht worden sein.
Gehen wir erstmal ganz genau die Regeln richtig durch. Auch so in der Reihenfolge, wie der NDR sie wohl offensichtlich wichtig fand. Ihr müsst, weil es auch TikTok ist, mindestens 16 Jahre alt sein und zwar am 9. Mai 2023, das ist der Tag des ersten Halbfinals. An dem Tag müsstet ihr spätestens 16 Jahre alt sein, dann dürft ihr mitmachen. Also
ihr dürft auch nicht gleichzeitig für ein anderes Land antreten nächstes Jahr.
Ja, das glaube ich, verstehe ich von selbst, aber gut, dass wir das nochmal drüber geredet haben, finde ich. Euer Song darf nicht, wie es schon sagtest, vor dem 1. September 2020 veröffentlicht sein, nicht öffentlich aufgeführt worden oder sonst irgendwie öffentlich bekannt gewesen sein. Das ist ein riesen No-No. 1. September 2022 ist der Stichtag. Alles, was ihr danach veröffentlicht habt, dürft ihr einreichen. Alles, was ihr davor veröffentlicht habt, dürft ihr nicht einreichen.
Und damit ihr nicht denkt, wir reden immer nur von Einzelpersonen, ihr dürft natürlich auch eine Band sein. Aber wenn ihr das seid, dann ist die Maximumnummer an Zahlen, Personenzahl, die auf der Bühne stehen darf, 6.
Genau. Und ganz wichtig, wo wir gerade bei Zahlen sind, 3. 3 Minuten darf euer Song lang sein.
Weder stoppt ihr bei der 2, noch geht ihr weiter bis zur 4. Die 5 schaltet ganz aus.
Ja, genau.
Wer jetzt weiß, worum es geht, ist alt.
Oder genau, sehr gut belesen oder genau. Beguckt.
denkt natürlich dran, keine politischen Texte, auf jeden Fall keine richtig offensichtlich politischen Texte,
genau.
Keine politischen Aussagen, keine politischen Gesten und vor allen Dingen keine Werbung.
Richtig, ist auch so ein Thema bei TikTok, habe ich mir sagen lassen, aber gut.
Wenn das alles auf euch zutrifft, was dann?
Ja, wenn das auf euch zutrifft, dann bitte, 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 bitte mit Sahne und Kirsche obendrauf, bewerbt euch. Das ist, Genre ist völlig egal, ihr könnt, die sagten immer so Schlager bis Rock'n'Roll, ich finde das blöd, Genre ist egal, Punkt. Wenn ihr Hip-Hopper seid, bewerbt euch. Wenn ihr Schlager macht, bewerbt euch. Wenn ihr Pop macht, bewerbt euch. Wenn ihr klassischen Gesang macht,
Jazz,
bewerbt euch. Das Genre ist egal.
Hauptsache, ihr habt Bock zum ESC zu fahren. Für Deutschland. Für Leute wie Christoph und mich.
Genau.
Wenn ihr uns überzeugt, dass ihr wirklich, wirklich Bock habt, ich meine, wenn ihr mehr als eine Folge von uns gehört habt, dann habt ihr wahrscheinlich verstanden, dass es uns darum geht, dass jemand dorthin fährt und eine richtig gute Zeit hat. und uns daran teilhaben lässt.
Ja, damit wir eine gute Zeit
unter
haben.
Unter anderem,
ganz
genau, und unter anderem, also das wird dann ja eine monatelange Reise sozusagen von den Vorentscheiden zu hier bei uns und den Briefings und dieses und jenes und welches. Und dann werdet ihr irgendwie zu verschiedenen Pre-Partys von Spanien über Amsterdam bis nach London und weiß der Geier, Madrid und, na ja, Madrid, Spanien hatte ich schon, Mailand,
Hauptsache
Madrid,
Italien.
Hauptsache Italien, ich weiß. Ihr werdet total viele bestimmt coole Leute kennenlernen, weil die machen auch alle Musik. Das wird bestimmt richtig, richtig gut. Also wenn ihr auf sowas Bock habt und ihr könnt Musik machen, legt los. Bewerbt euch. Bitte.
Und zwar jetzt. Jetzt sofort. Die Bewerbungsfrist endet am 28.11. Das ist bald.
14 Tage.
Also nicht warten. Macht diesen Podcast jetzt hier auf Pause, wenn ihr sagt, oh ja, ich will mich bewerben. Macht diesen Podcast jetzt hier sofort auf Pause und macht eure Bewerbung fertig. Wie gesagt, den Link zu dem offiziellen Formular findet ihr bei uns auf escschnack.de. Da findet ihr auch nochmal alle Hinweise und alle Regeln und so weiter. Da könnt ihr euch nochmal das Ganze nachlesen. Aber lest nicht so viel. Macht eure Bewerbung jetzt fertig. Oder macht jetzt euer TikTok-Video. Wie gesagt, am 28.11. ist Schluss. Danach ist Feierabend. Und das ist bald. Das ist auf jeden Fall schneller als unsere nächste Episode.
Das stimmt. Also. Denn ihr müsst gar nicht uns zuhören. Macht euer Ding. Denn wie die Show ablaufen wird, wissen wir noch nicht.
Nee. Und wir wissen auch nicht, wie viele Beiträge ins Rennen gehen.
Wir wissen auch nicht, wo der Vorentscheid stattfindet.
Nee, wissen wir auch nicht. Und ganz besonders wissen wir auch nicht, wann. Es ist irgendwie alles noch im Dunkeln gelassen. Wir können davon ausgehen, es wird wahrscheinlich Februar werden.
Ja,
oder,
da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich denke mal, Februar ist ein guter.
Und das ist ganz schön eng, wenn man überlegt, vom 28.11. Eisenreichen bis Februar an Liedern muss noch geschraubt werden, Bühnenperformances müssen gesetzt werden, es muss geübt werden, damit wir nicht wieder auch so eine, bei aller Liebe, so nett das war letztes Mal und wie so kuschelig es ein bisschen auch war, aber das war schon ein Corona-Studio letztes Mal. Das möchte ich jetzt langsam nicht mehr. Ich möchte, dass das nicht aussieht wie ein Wohnzimmer. Ich möchte, dass das eine vernünftige Show wird.
Ich hätte jetzt nichts gegen Wohnzimmer. Ich fand das ganz gemütlich.
Und vor allen Dingen, ja, mir geht's eher darum, dass ich ein bisschen mitgelitten habe mit denen, die auf der Bühne standen. Die standen alle schon mal bei Bühne. Für niemanden von denen war das neu. Und trotzdem waren die meiner Meinung nach nervöser, als sie hätten sein sollen. Was für mich, das ist eine reine Interpretationssache, sehr subjektiv, den Eindruck hatte, die hatten zu wenig Zeit zum Proben.
Ja, wenn man jetzt den Schilderungen von Mael und Jonas hintergeht, war es vielleicht knapp, aber nicht zu wenig. Also die haben da ja auch richtig viel überworfen. Aber ist egal. Könnt ihr alles bei denen übrigens im Podcast nochmal nachhören. Das war auch eine sehr nette Folge. Aber wo wir gerade bei Podcast sind. ihr solltet auf jeden Fall euch mal diese 40 bis 45 Minuten mal Zeit nehmen und in den offiziellen ESC-Podcast ESC Update reinhören. Dort interviewen unsere beiden tatsächlich Alexandra Wolf, das ist die Chefin der deutschen Delegation. Und Moment, wo habe ich ihn?
Der neue Teamchef.
Andreas Gerling, genau, der ist der neue ESC-Teamchef. Und die stehen dort wirklich Rede und Antwort. Und wie wir das halt so kennen, werden die auch schon gut gelöchert. Also das kann man nicht anders sagen. Und was ganz interessant war, bevor die Öffentlichkeit darüber informiert wurde, gab es wohl tatsächlich Gespräche mit den Leuten von den Fanclubs. Und einen davon hatten sie auch in der Show dabei, in der letzten Episode, nämlich den Vizepräsidenten des Fanclubs OGAE, Reinhard Ehret. Und der hat sich halt sehr positiv geäußert, wie jetzt so die Kommunikation zwischen der Delegation und den Fans, irgendwie zumindest den organisierten Fans, funktioniert. Und war sehr positiv eingestellt der ganzen Angelegenheit gegenüber. Und dann wurde er auch so ein bisschen gepiesackt, was so Verbesserungsvorschläge für den deutschen Vorentscheid wären. Und da gab es tatsächlich einen Punkt, den ich nachvollziehen kann und auch mitgehen würde. Er sagte nämlich so ungefähr, dass wir alle Barbara lieben, tun
ja,
wir, ne? Auf jeden Fall. Und es ist auch richtig toll, ist, wie sie so die Shows moderiert. Man ist immer sehr gut unterhalten, was das angeht. Aber vielleicht ist mittlerweile auch mal die Zeit angekommen, neuen, vielleicht sogar unbekannten Talenten mal eine Chance zu geben, so eine Show
Menschen
zu moderieren.
Mit ein bisschen Wissen über den Eurovision Song Contest.
Ja, aber wer weiß, vielleicht haben die ja Leute tatsächlich irgendwie ESC-Nerds, die dann auch moderieren können im Portfolio. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das nicht gibt. So.
Was ihr nicht sehen könnt, ich zeige auf mich.
Ja.
Nein, ich möchte keine Show moderieren. Wäre sie im Radio, könnten wir drüber reden, aber auf der Bühne werde ich sehr, sehr schnell sehr nervös. Nein, ich möchte das nicht. Ich eigne mich gut zur Backstage-Reporterin, aber dafür haben wir ja leider beim NDR auch schon echt gute Leute, verfluchter Mist.
Ja.
Obwohl, wenn die in die erste Reihe wandern, könnten wir ja in die zweite umziehen.
Ich möchte mich
bitte,
da gar nicht den gemein. Ich möchte mich da nicht gemein machen. Ich möchte da gar nicht auf der Bühne stehen oder in irgendeiner Art und Weise. Ja, würde ich super finden, wenn die das moderieren.
Nein,
und sie können das auch.
Nein, ich bin lieber im Publikum und danach erzählen wir dann im Podcast, wie es war.
So, ja, ich möchte da eigentlich gar nichts mit zu tun haben.
Das war auch mehr so aus der Richtung von, ja, Babsi kann alles wegmoderieren, aber wegmoderieren ist mir zu wenig in dem Fall. Es ist eine Sache, ob man irgendwie so eine lustige Show hat, die halt die Menschen nur ein bisschen entertainen soll. Und es ist etwas anderes, ob es sich um das Thema Eurovision Song Contest dreht, was ein Herzblutthema für uns ist. Und wenn sie dann einfach Sachen plappert, bei denen man weiß, dass die nicht stimmen oder nicht mehr stimmen, dann ärgert mich das.
Ja.
Und das ist das, bei dem ich denke, dass Alina das nicht passieren würde.
Ja, und Alina zieht auch andere Kleider an. Schönere Kleider.
Oh, Barbaras, Hella von Sinnenerbe, habe ich immer sehr geschätzt.
Ich nicht so, aber egal.
Ich schon. Das ist es nicht. Aber wie gesagt, ach, NDR. Ne?
Also
Alina könnte das wirklich gut.
Ja, ich will jetzt nicht darauf, dass Alina das irgendwie jetzt auch moderieren soll. Ja, will ich schon, aber anders, ich würde mich freuen, wenn überhaupt mal tatsächlich so ein Vorentscheid ist doch irgendwie eine nette Show, die man auch dafür nutzen kann, halt neuen Leuten eine Chance zu geben, sich mal zu präsentieren. Die können nicht viel falsch machen, die können da auch mal Bock missbauen, weil das, was Barbara an Bock missgebaut hat in all den Jahren, kann auch jemand, der unerfahren ist, machen. So. Und das ist völlig okay. Ich ärgere mich da auch gar nicht drüber. Und deswegen würde ich das besser finden, wenn jemand in so einer Show tatsächlich eine Chance bekommt, als zum Beispiel bei einer großen Samstagabendshow und dann halt das Publikum komplett vergrätzt. Weil das ist es halt ja, zumindest laut ARD nicht, dass es eine große Samstagabendshow ist, weil dann würde sie am Samstag laufen, nicht am Donnerstag.
Ja. Außer Donnerstag wäre der neue Samstag und das würde mich wundern.
Ich glaube nicht.
Genau. Sprechen wir über Newcomer.
Genau.
Wir befinden uns aber weiterhin in Neues aus Deutschland. Mhm. Und zwar möchte ich über Rosalind sprechen. Wir haben, bin ich der Meinung, schon häufiger über Rosalinds Snap gesprochen. Von unserem allerersten Songcheck, in dem ich es schon heiß und innig geliebt und abgefeiert habe. Und direkt gleich das Mädel mit den baumelnden Beinen da dann.
Ich bin ja immer noch enttäuscht, wobei ich ja die Kulisse jetzt beim ESC gar nicht so schlecht fand, aber ich fand, die hätten das Haus auf die Bühne stellen müssen.
Bin
Punkt.
Ich auch der Meinung. Aber nun ist es halt nicht geworden, aber ist ja egal, denn Rosalind ist mit Snap in den deutschen Top 10. Und das ist einfach schön, finde ich. Seit 17 Wochen ist sie in den deutschen Charts.
Ja.
Aktuell ist sie auf Platz 10, der Spitzenwert war tatsächlich Platz 8.
Ja.
Sie ist jetzt gerade so wieder ein bisschen runter, aber was soll's, denn sie war zu Gast im ARD-Morgenmagazin, sie war jetzt gerade in der Late-Late-Show von James Corden und diese beiden Videos, die verlinken wir euch natürlich auf ESC-Schnack, gar keine Frage. Und weißt du, worauf ich jetzt warte?
Na?
Auf dem Carpool-Karaoke.
Ja, ich glaube, das wird nicht mehr so lange dauern mit Herrn Corden, oder? Der hört doch auf, oder?
Ja, deswegen, das muss schnell noch.
Jedenfalls, zu Snap muss ich übrigens sagen, ich glaube, er hört uns nicht zu, aber mein Gartennachbar auf der anderen Seite vom Weg, sehr nett, wirklich immer super hilfsbereit, super nett, immer gut gelaunt und der hat gerne mal am Samstag Nachmittag da sein Radio laufen, während er in seinem Garten werkelt und es lief Snap und weißt du, wer mitgesungen hat?
Du.
Nein, er.
Oh, umso besser.
Fand ich super.
Es ist wirklich, dass ich ab und zu, ich steige ins Auto, wenn ich mal Auto fahre, mach das Radio erstmal an und will dann eigentlich so langsam rüber nesteln zu meinem Telefon und stell dann fest, oh, es läuft Snap.
Ja,
kann ich ja auch. Brauch ich ja gar nicht. Kann ich ja gleich laufen lassen.
So, das Thema hatten wir gerade mit MTV.
ESC-Musik, genau. ESC-Musik in anderen Abteilungen, in anderen Bereichen. Wir haben heute Sonntag, den 13., das ist der Tag der Aufzeichnung und heute ab 20 Uhr, also wir haben es also vor 20 Uhr.
In 17 Minuten.
Ja. Finden die European Music Awards von MTV statt.
Mhm.
Die Tatsache, dass ich das erst heute mitbekommen habe, sagt sehr viel darüber aus. Früher war das die Veranstaltung für mich. Ich musste
mich
immer
auch
irgendwie gucken und inzwischen ist es so ein.
Kannst du dich an die
heute?
Erste noch erinnern? An das allererste Bild, was wir von den EMAs gesehen haben? Ich fand, das war eines der großartigsten Stücke Showgeschichte aller Zeiten.
Also MTV hat es einfach drauf.
Ja. Soll ich sagen? Weißt du noch?
Das war der Astronaut.
Nein, die allererste Show, also das allererste Bild, was wir von den EMAs gesehen haben. Die waren ja damals
können,
in Berlin.
Das war das
Brandenburger Tor, weil die hatten ein Zelt irgendwie aufgebaut auf dem 17. Juni. Und auftreten tun Supermodels in Satin-Bettdecken, will ich es mal nennen.
Okay, das habe ich mir nicht gemerkt.
Gingen auf die Bühne. Im Hintergrund läuft dieses Drum-Set von George Michael Freedom. Und das bestimmt 2 Minuten lang, bis alle Models auf der Bühne stehen und dann geht das Lied los und George Michael ballert durch die Bühne und ist da. So geil. Großartiges Stück Showgeschichte. Gibt's bestimmt auf YouTube.
Wieso komme ich die ganze Zeit auf den Astronauten?
Keine Ahnung. Davor übrigens liefen Zick & Zack. Das weiß ich noch. Die waren mit Ray Cokes irgendwie in einem Nebenzelt und haben eine geile Show gemacht, aber ich weiß nicht mehr, worum es ging.
Ja, auf jeden Fall finde ich die European Music Awards sind ein guter Grund, bei der Abkürzung EMA nicht an die Pandemie zu denken, sondern an tatsächlich an meine Heimat Düsseldorf, an den dortigen Dom, da wird sonst Eishockey gespielt und moderiert wird der Spaß von Rita Ora und ihrem, wie ich jetzt mal, Ehemann, Taika Waititi.
Kommen beide nicht aus Europa, oder?
Nein.
Okay.
Und die haben heute, gestern glaube ich, hatten sie Antrittsbesuch beim...
Rita Ora und Taika Waititi sind verheiratet?
Ja.
Habe ich das gerade richtig gehört?
Ja.
Okay.
Und sie hatten Antrittsbesuch beim Oberbürgermeister in Düsseldorf, waren im Rathaus, haben sich ein bisschen was angeguckt, so von Jan Wellem und so. War auch alles ganz geheim, damit da nicht wieder die Hölle los ist, weil man hat ja gerade am 11., also am Freitag, den Hoppeditz erwachen lassen und jetzt direkt gleich wieder die Hölle los da, das muss ja nicht sein. Ja, ja. Aber,
stimmt, die sind ja alle gerade während Karneval da. Ja. Das ist auch grandios getimt.
Spitzentiming,
die sind
eh alle voll wie die Eimer.
Schon in Düsseldorf, ne? Mit den EMAs? Ja.
Ja,
ne?
Ja, ja. Weil sonst ist es eher sowas wie Berlin, München, Frankfurt. Aber diesmal ist es halt auch mal wieder Düsseldorf. Und ich finde es gut, sie haben sich auch ins Goldene Buch eingetragen. Fanden sie alles ganz hübsch, denn sie standen direkt jetzt unter Meghan und Harry.
Stimmt, die waren gerade erst da.
Die waren gerade erst da. Warum wir darüber sprechen, ist, weil der ESC, wie wir auch heute noch ein paar Mal ansprechen werden, nicht nur in unserer Bubble ist, sondern es schwappt immer mehr und immer mehr und immer mehr in Europa halt einfach, dass es sich vermischt und keiner mehr weiß, was ist sozusagen merkwürdiges ESC-Zeug und was ist merkwürdiges Pop-Zeugs und was
immer
ist überhaupt alles nicht mehr merkwürdig.
Immer mehr Leute haben immer diese Erkenntnis, während wir in Dänemark im Radio Musik gehörten und du sagst, sag mal, ist das ein ESC-Song? Und ich so, ich glaube ja. Diese Erfahrung haben neulich immer mehr Leute.
Das passiert jetzt hier auch, genau, denn die 2022-Sieger Kalush Orchestra werden als Gäste auf der Bühne stehen.
Supergeil.
Der zweitplatzierte Sam Ryder wird einen Award überreichen und es sind nominiert, unter anderem als bester Rock-Act, so wie letztes Jahr auch schon gewonnen, Måneskin.
Natürlich.
Sie sind auch nominiert für sozusagen den besten Act ihres jeweiligen Landes, ne, Italien. Übrigens stehen sie in direkter Konkurrenz zu Blanco.
Oh, guck.
Dann haben wir da noch sowas wie Marius Bär für die Schweiz oder...
Ja, auch noch. Ach, du Heiland.
Amir.
Natürlich.
Für Frankreich. Ich muss gar keinen Grund erfinden, um ihn in die Sendung zu bringen. Er ist einfach,
Komm, der eigentliche Grund, warum du über die EME sprechen wolltest, ist, weil Amir dabei ist.
Das ist in der Tat richtig.
Warum bist du nicht in Düsseldorf, Dani?
Aus dem gleichen Grund, warum ich am Donnerstag nicht beim Kraftclub war, du Nase. Es sind mir einfach zu viele Leute.
Ja, ich weiß, ich kenne das. Ich mach das ja auch nicht.
Also ich finde es spannend. Und auch ein bisschen sozusagen ein Neuzugang. Nämlich Noa Kirel, die in dieser Saison, also im nächsten Jahr, für Israel antreten wird.
Cool.
Ist auch nominiert.
Diejenige, die als erstes halt für gesagt hat, sie ist beim ESC dabei.
Ja. Also wir bleiben gespannt und ich gucke nachher mal, auf welchem Weg ich überhaupt MTV Europe empfange.
Wie gesagt, Pluto überträgt das garantiert live.
Ja, Pluto wird es wahrscheinlich auch einfach mehrfach hintereinander spielen.
Kann
ich mir vorstellen. Und damit wechseln wir doch tatsächlich die Rubrik.
Genau, wir wissen ja, wo es hingeht seit letztem Mal, nach Liverpool.
Neues aus Liverpool.
Genau, und wir wissen jetzt, wo das das Eurovision Village stehen wird, nämlich auf der Pierhead in Liverpool. Das ist tatsächlich, ich habe mir das mal im März mal angeguckt, tatsächlich nur so dreimal lang machen und dann bist du da. Von der Arena aus. Also schon wirklich absolute Nachbarn. Man wird also diesen Vibe, der ist wahrscheinlich irgendwie in der Halle ist, der wird wahrscheinlich rüberschwappen auch noch. Finde ich ziemlich cool. Ja, also das Eurovision Village, um es jetzt zum letzten Mal gesagt zu haben, weil es doch irgendwie ein kleiner Zungenbrecher, ist übrigens der Treffpunkt für alle, die den ESC gemeinsam feiern wollen. Es wird dort Partys geben, es wird dort Auftritte von ESC-Teilnehmenden geben. Der ESC wird so ein paar Wettbewerbe dort haben und es wird große LED-Bildschirme geben, wo man dann die drei Shows sehen kann. Und ich habe auch gehört, es wird kleine Bütchen geben mit etwas Leckerem dabei.
Na, also, wobei, was ist denn Leckeres in Schottland?
Ist nicht Schottland, ist England.
Ach Gott, ich trottel. Ja, ich war gedanklich so in Schottland.
Ich auch.
Ja, ach, ich wollte nach Schottland. Natürlich, England. Was?
Bier.
Bier. Cornish Pastries.
Oh, Pastries, stimmt. Mm. Mhm. Ach, es fällt uns bestimmt mal. Irgendwas Marks mit. Irgendwas mit
Sandwiches.
Ich kann immer Marks, genau, stimmt.
Marks,
ja.
Marks and Spencer Sandwiches kann ich immer essen.
Vielleicht auch, Fish and Chips, genau. Nee, ich dachte, irgendwas mit Erbsen.
Kriegst du in Indien auch. Indisches Essen überhaupt. Bin ich mir ziemlich sicher, es gibt ziemlich viel indisches Essen.
Oh ja, das ist Chicken Tikka Masala ist ja das Englische, ne?
Chicken Tikka Masala.
Ja, okay.
Aber genau, irgendwelche Curries, irgendwas mit viel Reis und Erbsen und so.
Ja.
Und so. Nein, ach, die britische Küche hat, bevor wir jetzt wieder böse Nachrichten kriegen, die englische Küche hat inzwischen sich doch tatsächlich ganz schön gebessert.
Die war schon immer gut, ganz ehrlich. Es gab schon immer sehr viele gute Gerichte aus England und die wurden halt nur nicht gemacht. So.
Das stimmt. Und außerdem so eine große Ladung Kartoffelbrei mit Erbsen und Bratensoße.
Was will man mehr?
Geht bei mir auch.
Ja.
Gerade jetzt in dieser Zeit.
So.
Ich mache am Dienstag erstmal Kürbissuppe.
So, dann sagt der Pierhead, was soll das sein? Das ist so eine kleine Ecke da, direkt bei denen am Fluss. Und es war sogar tatsächlich mal, quasi Weltkulturerbe. Es stand aber auf der roten Liste, weil es halt immer mehr verkam und halt Sachen nicht gepflegt wurden und neue Sachen hinzugebaut wurden, die da nicht in der Gegend reinpassen. Und deswegen hat die UNESCO das ganze Ding auch 2021 von der Liste genommen.
Zack, weg.
Ja. Aber es wird wohl reichen, um da ein Eurovision Village irgendwie aufzustellen. Also es wird schon gut werden. Ich finde solche Locations direkt am Wasser immer toll. Ich mag das.
Yep. Vor allen Dingen ist es dann auf eine natürliche Weise begrenzt, einerseits. Andererseits, wenn doch was Größeres passieren soll, dann sollen die Menschen halt einfach ins Wasser springen.
Gut, ist vielleicht
ist
im
Mai.
Anfang Mai nicht mehr so geil, aber gut, egal.
Ach, was soll's. Es ist auf jeden Fall besser, als sich an Zäunen platt zu drücken.
Ja. Ich hatte letztens überlegt, wo würde man eigentlich hier, wenn der mal hier nach Kiel kommen sollte, was sehr unwahrscheinlich ist, weil der THW möchte doch gerne in seiner eigenen Halle spielen. Auch im Mai ist Hochsaison, ne? Da spielen die um die Meisterschaft.
Ahnung. Wahrscheinlich.
Mist. Jedenfalls.
Deswegen ging ja damals Hamburg auch nicht.
Ja, ja, ich weiß. Und Berlin war auch irgendwas.
Ja.
Jedenfalls, wo würden wir hier das Eurovision Village hinstellen? Ostsee,
ich würde mal sagen, ja, so in die Richtung. Also ich glaube, wir würden es sozusagen von, wir machen das sozusagen Kieler Woche-artig.
Ja, stimmt.
Das heißt, das ist halt sozusagen von der Ostseehalle über den Rathausvorplatz, dann sozusagen über den Teich, dann direkt da, wo diese Hiroshima, also
ja,
auch Hiroshima Park, am Teich entlang, dann drüben auch Ratsdienergarten, dann hier der Schlosspark und der, wie heißt denn dieses Kaiser Wilhelm-Dings da? Wie
ist
denn der Park?
Schlosspark?
Ich dachte, der Schlosspark ist ja direkt am Schloss. Und dann sind wir ja schon dann am Wasser. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das einfach ein bisschen länger ziehen würden.
Ja, das ist eine gute Idee, ja.
Also so Kieler Woche-artig, also wenigstens ein Stück. Vielleicht auch noch ein Stückchen die Kiellinie runter.
Warum
da kann
nicht?
Man dann ein bisschen Party machen, da wohnen nicht so viele Leute.
Stimmt.
Also grundsätzlich, ich würde das so gestalten. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man jemanden dafür buchen würde, das zu machen, dann das Kieler Woche-Referat. Philipp Dornberger und seine Leute, die haben richtig
Gut, die sind
Ahnung
natürlich
von
aber
Stand
auch
im Mai
schon in der Hochsaison, da geht es dann schon richtig zur Sache.
Ja, aber dann sind die halt einfach im Dauerfeuer.
Ja.
Dann liegen die Stromleitungen, das liegt ja alles. Das ist ja das Witzige, das liegt ja 365 Tage im Jahr, liegen Stromleitungen, Internet und so weiter und so fort, das liegt ja alles.
Die gesamte Infrastruktur ist auf jeden Fall da, also gerade wenn es um große Menschenveranstaltungen geht. Ich meine, wir haben unsere, die großen Schilder mit den Buchstaben und den Nummern drauf, wo man sich treffen kann und solche Geschichten, das ist super gemacht. Also
genau.
Insofern ist
und
das schon.
Und das Einzige, was sich eigentlich ändert jedes Jahr, ist das Kinderwoche-Plakat.
Genau.
Auch das ist eine großartige Überleitung von mir, bin ich der Meinung.
Ja.
Nämlich dazu, dass wir überhaupt gar nicht darüber gesprochen haben, wie das offizielle Logo zum 67. ESC eigentlich aussieht.
Ich muss hier ganz ehrlich gestehen, ich habe das noch gar nicht angesehen.
Es ist das Eurovision-Logo, wie immer, nur dass das Herz nicht mit der britischen Flagge ausgefüllt worden ist, sondern mit der ukrainischen.
Das
wollte
ich
gerne
gesehen.
Angesprochen haben.
Okay.
Also darum
das habe ich gesehen.
Eigentlich nur das
Dachte
Logo
ich aber
Design
auch, das ist irgendwie
halt,
selbstverständlich.
Ne? Naja, ich wollte es einfach nochmal ansprechen, weil es da auch so ein richtig süßes Zitat gibt, und zwar von Mykola Tschernotytiski, Vorstandsvorsitzender von UAPBC, dem öffentlich-rechtlichen Sender in der Ukraine, und der sagte nämlich, dass es symbolisch ist, dass der Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool auf einer Partnerstadt von Odessa stattfinden wird. Und ne, das ist halt wirklich alles eine sehr, wenn sehr hohe Anforderungen halt an die Organisation an dieses Wettbewerbs gestellt, und dass er sehr zuversichtlich ist, dass die Stadt, die als Hauptstadt der Popmusik anerkannt ist, wirklich gut geeignet ist und dass man schön feiern wird und dass die Delegationen und auch die Fans in Erstaunen versetzt werden. Das finde ich sehr, sehr schön, und dass sie wirklich auch also eingebunden werden. Die haben sich auch letztens getroffen da und sind wohl wirklich, immer wieder trifft man sich, um darüber zu sprechen, wie man nicht nur die ganze Veranstaltung überhaupt auf die Beine stellt. Das ist ja auch noch so ein Ding. Die Briten haben das lange nicht mehr gemacht mit dem ESC, sondern auch noch darauf zu achten, dass die Ukraine da tatsächlich auch wirklich repräsentiert wird. Und das finde ich richtig schön.
Mhm. Ja, aber das war ja von vornherein der Deal. Und ich hielt es halt für selbstverständlich, dass natürlich in dem Herbst, in den Herbst nicht die britische Flagge, sondern die ukrainische Flagge zu sehen ist. Ich bin auch mal gespannt, ob das Signet, was dann ja irgendwie hoffentlich auch bald kommt, wie das aussehen wird.
Und wer nicht dabei ist, sind die Russen.
Und zum Glück.
Aber.
Und die Weißrussen.
Ja, aber das bedeutet natürlich auch, dass ein bisschen Geld fehlt.
Ja?
Ja, das ist nämlich auch der Punkt, weswegen wir zum nächsten Punkt gehen. Ein bisschen Gossip ist, aber es ist ganz öffentlich und so. Denn Sofia Ahlin, die Eurovision-Projektmanagerin vom schwedischen Staatssender SVT, hat gegenüber SVT News gesagt, dass die Gebühren doch ganz schön steigen werden. Bei ihr ist die Begründung, weil Fans und Zuschauer einen immer größeren Wettbewerb erwarten.
Naja.
Na, und es war nicht immer so teuer, aber es war auch noch nicht so groß wie jetzt, hat sie gesagt. Niemand will, dass der Eurovision wieder in einem Konzertsaal stattfindet, sagt sie. Und die EBU wurde von SVT News dann zu einer Stellungnahme gebeten. Man hat dann so, ja, sie haben eine Stellungnahme an sich dazu abgelehnt, haben aber gesagt, dass man versuchen wird, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, haben aber auch nicht gesagt, wie man versuchen wird, das zu tun. Und da habe ich mir halt überlegt, dass man halt einen Nicht-Big-Five-Zahler wie Russland, der schon ziemlich groß ist, der ist jetzt weggefallen, weiß Russland halt auch gleich mit, also Belarus, naja, die Kosten müssen halt, und alles ist teurer geworden und alles wird immer teurer, da werden die Kosten wahrscheinlich steigen.
Also
fand ich auch mal interessant, dass das tatsächlich in Schweden, die ja doch auch immer sehr, sehr stark mit an der Organisation irgendwie involviert sind, dass da mal so offen drüber gesprochen wird.
Ja, wir sollten auch offen darüber sprechen, wie teuer das ist, den ESC zu machen, weil am Ende des Tages sind wir Gebührenzahler, zumindest hier in Deutschland, natürlich auch mit dabei, ne? Und müssen das mitmachen.
Schmeiß mal die Fußball-WM raus, dann passt das schon wieder.
Hätte ich absolut gar kein Problem mit, bin ich ganz bei dir. Gerade
der ESC ist schon mal deutlich günstiger als ein Fußballspiel.
Und definitiv vereinigender und hat ein deutlich besseres Image, würde ich auch mal sagen. Also insofern ist das vielleicht das bessere Investment als einen korrupten Verein aus der Schweiz, Geld in Arsch zu schieben, nur damit sie in Katar zu Weihnachten Fußball spielen können.
Wo wir gerade bei Geld sind und bei hohen Kosten. Da habe ich überschrieben, habe ich es mit raus aus Liverpool, rein in die Natur.
Mhm.
Denn wir haben es ja selbst erlebt. Ne? Wenige Minuten, nachdem verkündet wurde, dass die Host City 2023 Liverpool wäre, da gab es ja kein Halten mehr. Hotels, B&Bs, Airbnbs, alle haben quasi noch eine oder vielleicht auch zwei Nullen hinten an ihre Ratings einfach drangehängt. Und da habe ich mir gedacht, das wird teuer. Wir haben schon angefangen zu gucken, wie weit aus Liverpool raus kann man denn fahren, ohne dass es sich mit Tagesreisen irgendwie schon bedeutet. Ne? Wir haben ja wirklich viel rumgeklickt. Und jetzt habe ich bei den Vivi-Bloggern einen ganz hübschen Artikel gesehen, der aufzeigt, welche Orte aus diesem Liverpooler Speckgürtel irgendwie mit dem ÖPNV eigentlich auch echt noch prima zu erreichen sind. Ein bisschen fahren muss man schon, aber
ja, das ist ja
dass
normal,
man dann
auch
gleich noch irgendwie eine andere Art von Urlaub da mit dranhängt. So richtig so Natur und Wasser oder
und mit den Leuten reinkommuten halt, ne, die da auch wirklich arbeiten.
Genau.
Was sind das für komische Vögel, die hier auf einmal in der Bahn sitzen?
Genau. Zum Zeitpunkt der Artikelerstellung, also gestern Abend oder wann das war, waren da auch noch bezahlbare Betten sozusagen im Angebot. Und wir verlinken euch den Artikel und wir müssen da wohl auch nochmal so in uns gehen, wie wir das 2023 gestalten, weil pandemietechnisch ist da ja eh auch immer noch alles wahrscheinlich ein bisschen komisch.
Also, wenn ich den Leuten von ESC Insight trauen darf, können wir davon ausgehen, dass die Unterkunftspreise wohl sich nochmal wieder neu einpendeln werden und dass das alles sich, dass die Frühbucher hier tatsächlich vielleicht ein bisschen in die Röhre gucken. Aber das will ich jetzt mal abwarten. Also ich bin, wenn wir nach Liverpool fahren sollten, dann sehe ich das eher spontan.
Ja.
Als
weil wir müssen ja auch nicht
geplant.
Unbedingt in die Halle. Wir können ja auch einfach schön auf der Leinwand gucken und so.
Ja, damit habe ich gar kein Problem. Hauptsache, wir haben irgendwie einen Bereich, wo wir arbeiten können. Das wäre mir ganz wichtig. Und tatsächlich wäre es natürlich mega, wenn wir einen Zugang hätten zu den KünstlerInnen halt. Ne?
Mhm.
Das wär mir eigentlich wichtig, um da zumindest irgendwie dann auch euch, wenn wir da schon investieren, auch den Zuhörenden hier tatsächlich einen Mehrwert zu bieten. Ne? Ja.
Und sei es, dass wir nach der ganzen Veranstaltung euch einen hübschen Zusammenschnitt anbieten, dass wie auch immer sich das gestaltet, das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist.
Wenn du Zusammenschnitt sagst, höre ich hier bei mir irgendwie Nachtarbeit.
Das machen wir wenn auch zusammen.
Ich sag's, war ein Scherz, Mann.
Genau. Und damit wechseln wir, denn wir müssen ja nicht über Veranstaltungen reden, die noch so lange hin sind, wenn doch eins vor der Tür steht.
Du meinst die am 11. Dezember stattfinden wird.
Mhm.
Genau.
Und damit springen wir zu Neues aus Jerewan.
Genau, es geht um den Junior ESC, der, wie gesagt, in Jerewan am 11. Dezember stattfinden wird. Das Ganze um 16 Uhr im Kika, wenn ich mich nicht komplett falsch bin. Ja, letztes Jahr hat in Paris Marlena mit Kwami Kwami gewonnen. Sie ist aus Armenien.
Gott, das war so süß am Schluss. Oh, sie konnte nicht mehr weiter singen, weil sie geweint hat. Und auch das war so niedlich, wie alle Kinder kamen, um sie sozusagen ein großes Knäuel daraus zu machen, damit es keiner merkt so richtig. Und so, ach, es war einfach alles schön.
Ich muss mir das nochmal angucken.
Es war
ich
sehr,
habe mir das
sehr
Video
schön.
Von ihren Auftritt nochmal angeguckt und der war ja auch schon sehr krass für sie, also insofern. Mhm. Ich mach das Lied auch. Ich hab's bei mir in der Playlist drin und es läuft gerne immer mal wieder bei mir im Radio. Dann hätte ich mal gesagt, hier im Auto. Also es ist ein schönes Lied. Das hat zurecht gewonnen.
Ich war von Anfang an, mir war das zu erwachsen alles.
Es ist definitiv, es ist kein Junior ESC-Beitrag, genau. Es ist zu erwachsen. Es hätte definitiv wunderbar auch beim großen ESC funktioniert.
Da waren wir uns ja damals auch schon einig.
Ja.
Genau.
Wie auch immer, ich finde trotzdem zurecht gewonnen, weil es ein guter Beitrag war. Jetzt hat also Armenien, oder was ist das jetzt? Armenien hat dann damals gesagt, jo, wir machen das. Wir werden den Junior ESC austragen. Und dieses Jahr sind dann 16 Länder dabei. Deutschland übrigens nicht.
Genau, wir haben das zwar schon das ein oder andere Mal hier gesagt, aber nur noch mal ganz schnell zur Erinnerung. Man ist in Deutschland der Meinung bei Kika, ZDF und NDR, dass die Sicherheitslage in Armenien das nicht hergibt, dass man wirklich sagen kann, wir können ruhigen Gewissens ein Kind und das ist dann auch noch ein Kind.
Ja.
Und die dazugehörige Delegation, Eltern und so weiter und so fort, da wirklich ohne irgendwelche Sicherheitsbedenken hinschicken. Und das finde ich okay.
Absolut. Die Begründung halte ich für absolut richtig. Es gibt ja auch eine offizielle Reisewarnung nach Armenien. Insofern nach den Regularien absolut meiner Meinung nach richtig gehandelt. Ich finde ja sowieso, solche Veranstaltungen in zumindest Ländern, die größere Konflikte haben, auszutragen, auch immer sehr bedenklich. Wir hatten das ja damals, als die Ukraine... Wann war das?
Mit Jamala?
Mit Jamala, ja. Als sie das gewonnen haben, dann in
Kiew.
Wir
einfach, genau.
Ja.
Gehen wir doch über die Jahreszahl einfach hinweg.
So, auch damals gab es schon Krieg in der Ukraine und ich fand es falsch, dass er dort stattfindet. So, na gut. Wie es sei, wie es ist, jedenfalls sind jetzt 16 Länder dabei. Auf unserer Website findet ihr alle Beiträge, wie sie momentan bei YouTube zu sehen sind. Und ich finde, ihr solltet uns mal in den Kommentaren reinschreiben, welches euch bisher am besten gefällt. Das Motto lautet dieses Jahr Spin the Magic und auf der Bühne wird es auch einen großen Kreisel geben, wohl auf der Video-Wall.
Der ist sehr, sehr hübsch, auch
ich
schon im Bild.
Wunderschön, ja. Das wird sicherlich ein absolutes Highlight für die Augen werden. Es wird zumindest nach dem, was ich jetzt so bisher gefunden habe, auch wieder ein Online-Voting geben und auch eine Jury. Ich habe bisher
noch gar keine Tickets zu kaufen, das finde ich am schrägsten.
Nee, gibt's auch nicht.
Ich meine, es ist halt in nicht mal 4 Wochen.
Nee, es ist 2 Wochen oder so. Ja, in 3 Wochen.
Es ist am 11., genau, wir haben jetzt, ja.
Wir haben den 13.
Genau. Wir haben euch außerdem, so wir denn was gefunden haben, auch noch ein paar kleine Geschichten zu den einzelnen Sängerinnen, Sängern oder Grüppchen dazu getan. Das müssen wir jetzt nicht alles durchgehen.
Gut, die habe ich jetzt gerade gar nicht noch in die Shownotes reingepackt. Das müssen wir dann vielleicht nochmal nachholen.
Vielleicht nochmal, ja gut. ich habe ein bisschen geguckt, was es so gab.
Ja.
Wenn es was Niedliches war, irgendwie wie, sagen wir mal so, zum Beispiel das in, ne, also ein bisschen so über die Kinder und wie ihre Katzen heißen und was sie gerne mit ihren Brüdern machen. Und was sehr, sehr süß war, gerade in Großbritannien, war es nämlich so, dass sie von ihren Eltern in London in ein Theater gebracht wurde, weil die gesagt haben, sie müsste nochmal für was vorsprechen. Und stattdessen wurde sie von einer Westend-Darstellerin namens Lucy Jones überrascht, die ihr dann die Nachricht überbrachte, dass sie bereits ausgewählt ist, um nach Armenien zu fahren. Und sie ist ein sehr, sehr großer Fan von dieser Lucy, die nämlich Großbritannien 2017 beim Eurovision vertreten hat. Also beim
Großen, ja.
Ja, beim Großen, genau.
Großbritannien ist das allererste Mal beim Junior ESC, also muss sie beim Großen dabei gewesen sein.
Lucy war dabei, genau, und dementsprechend, ne, sehr, sehr süß. Und ne, es gibt auch sonst so kleine Geschichten hier und da und ne,
ja,
natürlich so die typischen Stories und deswegen gehen wir die gar nicht groß alle durch. Ihr könnt ihr euch da alle angucken.
Genau.
Aber
ihr könnt auch dort alle Videos
einfach,
dort sehen.
Genau. So ist es einfach niedlich.
Wenn ihr, lass uns doch mal ganz kurz ein bisschen über unsere Highlights sprechen. Also gibt es irgendwie einen Song, der dir positiv aufgefallen ist, würde ich mal sagen.
Ich sag's ganz offen. Ich habe mir die letzten Sonntag alle angehört und ich habe leider nur mir noch gemerkt, dass das alles hochprofessionell war.
Mhm.
Dass die Kinder mir alle durch die Bank weg sympathisch waren.
Ja,
ich konnte
das
die
ist,
alle gut
ja.
leiden. Ich würde es, also wenn ich das nicht empfinden würde, hätte ich lieber gar nichts gesagt. Aber ich konnte die wirklich alle gut leiden.
Ja.
Und wie gesagt, die Videos waren alle hochprofessionell, die Songs auch, aber es ist nichts hängen geblieben. Es tut mir leid.
Ja.
Also das ist jetzt sozusagen etwas, was du alleine bestreiten musst.
Ach, okay, gut. Erstmal, was mir positiv aufgefallen ist, da bin ich ganz bei dir, die KünstlerInnen sind alle super sympathisch. Sie haben sich alle immer noch so eine gewisse, auch wenn sie schon erwachsen wirken, immer noch so eine gewisse Kindlichkeit ist noch zu erkennen. Das finde ich immer ganz wichtig, gerade beim Junior ESC. Ich kann mich daran erinnern, dass wir letztes Jahr gerade bei Kwame durchaus das Gefühl hatten, okay, das ist jetzt hier wirklich großer ESC. Das Gefühl hatte ich tatsächlich hier bei diesem Jahrgang erstmal nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Qualität im Vergleich zu letzten Jahr, was die Produktionen angeht, die dort zu sehen sind, ist nochmal um Längen besser.
Was ich nur schade finde, ist, ich fand es letztes Jahr sehr abwechslungsreich.
Ja, das ist dieses Jahr fast gar nicht. Es gibt so ein paar Sachen, die tatsächlich unterschiedlich sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es gibt auch ein Riesengefälle, was die Qualität der musikalischen Darbietung angeht. Also wie ist was arrangiert? Wir haben sehr viel einheitlichen Kram in Bezug auf Dance. Vielleicht auch, weil eine Dance-Nummer letztes Jahr gewonnen hat. Wir kennen das Spielchen ja vom großen ESC.
Genau.
Ne? Das ist, fand ich dieses Jahr auch sehr bezeichnend, dass wir da, ja, wie soll ich sagen, einen kleinen gewissen Einheitsbrei mittlerweile auch haben, was das angeht. Aber gut, ich weiß gar nicht, warum sich das bei den Delegationen nicht durchsetzt, zu sagen, okay, das hat letztes Jahr gewonnen, wir machen das andere und nicht das Gleiche.
Ja, das
verstehe ich
einfach,
nicht. Das ist unglaublich.
Es ist einfach, ja.
Aber was mir dann eine negative Sache, um sie einzuschwimmen, ist halt, dass es ist wirklich sehr viel Kram dabei, wo ich sage, das hat nichts mehr mit Kindsein zu tun. Das ist einfach nur Pop, der von einem Kind dargestellt wird.
Mhm.
Also quasi Mini-Playback-Show, aber nicht in knuddelig, sondern in ernst. So.
Ja, man sollte wieder zurück dazu, dass Kinder das auch, also Kinder wäre vielleicht zu viel, aber wenigstens U18 auch die Musik gemacht hat, also oder die
ja,
Texte
das wäre
so.
Das wäre irgendwie schön, dass es vielleicht irgendwie näher dran ist. Bei den Texten, da muss ich ganz ehrlich sagen, da will ich raus, weil das darf man nicht vergessen. 60% des Textes muss in der eigenen Sprache sein. Ne?
Das
ist immer noch eine
gut.
Regel und
das
finde ich auch gut. Und das merkt man auch hier, die Qualität, was das angeht, ist halt offensichtlich sehr hoch. Auch wenn viele sagen, okay, der Refrain muss irgendwie in Englisch sein, damit alle die Message verstehen. Aber viele haben tatsächlich gesagt, nö, das machen wir nicht, das bleibt schön in unserer eigenen Sprache. Und das gefällt mir wirklich sehr gut, was die Vielfalt angeht. Es werden auch tatsächlich meiner Meinung nach ziemlich harte Themen angesprochen, also zum Beispiel beim einen, zumindest was das Video angeht, suggeriert halt, dass es da um Plastikverschmutzung der Umwelt geht und solche Geschichten. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, auch da gefällt mir das, dass Jugendliche oder Kinder tatsächlich diese Themen aufgreifen und dann halt auch präsentieren, einer großen Öffentlichkeit zumindest zeigen und zu sagen, das ist wichtig. Wer mir musikalisch wirklich aufgefallen ist und wer mir was das angeht, nachhaltig auch im Gedächtnis geblieben ist Serbien.
Nachhaltig.
Ja, Serbien und Irland.
Oh ja.
Serbien tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch also vom Arrangement über jeden Zweifel haben, das ist wirklich ganz große Kunst, was dort irgendwie auf die Bühne kommt. Das ist ganz, ganz, ein ganz, ganz, ganz toller Song. Nichts, was im Ohr bleibt, aber wenn da die Präsentation stimmt und sie auf der Bühne richtig gut performt, wird das ein ganz toller Song. Da freue ich mich schon richtig drauf, wenn ich den mal sehen kann. Und Irland vom Video her. Ich meine, da hat man die Lütte mitten ins Feld gestellt mit einem unfassbar schönen grünen Kleid. Hallo Irland, ne? Mhm. An wahrscheinlich dem schönsten Leuchtturm der Welt. An der Küste in Irland und sie
es
muss...
Es ist einfach irisch.
Ja, und magisch und es ist wirklich unglaublich und zum Schluss ist sie in einem goldenen Kleid und es wird alles toll und der Leuchtturm fängt an zu leuchten. Ach, toll.
Und sie wurde ausschließlich über das Televoting gewählt.
Ja, und zu Recht offensichtlich, weil das ist wirklich...
Hat ja wohl funktioniert.
Ja, wirklich, also wenn das nachher in der Präsentation auf der Bühne bei in Jerewan auch so geil ist, muss ich ganz ehrlich sagen, wow, darauf freue ich mich, das wird geil. Also das wird richtig, richtig gut. So, Italien hat mich tatsächlich enttäuscht, Ukraine kannte man noch nicht so viel sehen und Armenien macht dasselbe wie vorher auch. Ach genau, Portugal. Rock'n'Roll, ja.
Ja, stimmt, ja.
Was, also Junge, wenn du deine Stimme länger halten willst als bis 20, solltest du aufpassen.
Oh, was total schade war, ich weiß eigentlich, solltet ihr euch das durchlesen, aber total schade war, die Show wurde gewonnen von einem Mädchen namens Maria.
Mhm.
Aber die wäre zu alt gewesen, um beim Junior ESC dann aufzutreten.
Die wird also 15 vor dem Dezember oder was?
Und deswegen dann der Zweitplatzierte.
Oh nein, die Arme.
Ja, aber da muss auch jemand mal ein bisschen mitgedacht haben, oder?
Ja, also, da hat jemand voll gepennt, aber richtig.
Denn mit Susanne hat es ja auch gerade noch so geklappt. Ne?
Ja, das war auch eine Punktlandung, ja.
Mhm.
Oh nee, das ist ja traurig. Naja.
Er hat eine Katze namens Ben oder einen Hund namens Rocky und seiner Freizeit spielt er gerne mit seinen Brüdern Gitarre. Der ist das übrigens.
Ja. Und ganz ehrlich, was für eine geile Stimme.
Mhm.
Aber bitte, bitte, pass auf, Junge. Das geht schief, wenn du weiterhin so singst. Das ist schon hart.
Seine Eltern kommen übrigens aus Brasilien.
Ja, liegt dann aber in Portugal.
Mhm. Er wurde aber in England geboren. Und ist dann an seinem 10. Geburtstag ist man, also nach seinem 10. Geburtstag ist man dann... nach Portugal umgezogen.
Ah ja, okay, gut. Naja, gut, ich meine, aber der sprachliche Unterschied ist jetzt ja zwischen Portugal und Brasilien nicht so groß. Also insofern wird das jetzt nicht so die Riesenumstellung gewesen sein. Aber wie gesagt, tolle Stimme, hört da auf jeden Fall auch mal rein. Also Serbien, Irland und Portugal, das sind so meine Favoriten.
Das werden wir dann einfach mal nach dem 11. Dezember so überprüfen.
Okay, so, jetzt kommt wieder dein Lieblingsding hier beim ESC.
Schnack. Neues aus ESC-Land und da habe ich jetzt mal ein bisschen was so Zahlen, Daten, Fakten, Menschen, Tiere, Sensationen, sowas in der Art. Ja, wir waren jetzt gedanklich schon in Jerewan und ja, wir waren auch in Liverpool, aber ganz ehrlich, Leute, lass noch mal nach Turin springen.
Ne, denn es gibt Italien ist sowieso schön.
Es gibt gerade noch mal so die Gelegenheit, in der jüngeren Vergangenheit zu schwelgen, denn die EBU hat ihren sogenannten Brand Impact Report veröffentlicht. Das ist, brauchen wir gar nicht drüber reden, in erster Linie pure Werbung für den Contest. Aber wer will sie ihnen verdenken, weil das Ding einfach fucking erfolgreich gewesen ist. Und,
ich meine, die brauchen, wie gesagt, die Gebühren erhöhen sich und die müssen auch Sponsoren haben, die das dann auch mal bezahlen.
Und ich habe halt Spaß gehabt, denn auf Eurovision.tv findet man alle Fakten, habe ich euch auch verlinkt, das Ding. Und da wurden dann in einem Artikel schon einige besonders hervorgehoben und von denen habe ich euch nur ein paar mitgebracht. Und ich habe dann so ein bisschen an Jan getestet vorhin, habe festgestellt, dass man einfach abschaltet, wenn jemand anders, egal wie begeistert, anfängt, solche Sachen aufzuzählen. Also erzähle ich das jetzt mal Christoph sozusagen.
Achso, ich bin der Zweite, der hier getestet wird. Okay, alles klar. Ne, also, gibt es eine Arbeit nachher? Muss ich das irgendwie aufschreiben?
Ja, okay. Ich frage das nachher. Also, ne, das, was wir eigentlich schon wussten, aber es ist einfach nochmal schön, das so in einem Absatz zu haben. Deswegen, als größte Live-TV- und Online-Veranstaltung der Welt wurde der Eurovision Song Contest von 161 Millionen Menschen über 3 Shows und auf 34 Märkten verfolgt.
Ja.
Darüber hinaus gab es 75 Millionen eindeutige Zuschauer auf YouTube in allen offiziellen Inhalten des Eurovision Song Contest in 232 unterschiedlichen Gebieten.
Okay, das ist heftig.
Zahlen, oder? Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts wurden die 40 konkurrierenden Songs, die wir da hatten, über 544 Mal gestreamt. 544 Millionen Mal, Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen, das andere wäre nicht so beeindruckt gewesen.
Irgendwas. 544 Millionen Mal gestreamt.
Ja, okay.
Und was ja auch schön ist, obwohl ich sonst ein bisschen maulig bin, 40% der Einsendungen jetzt von der Titel von 2022 waren in einer anderen Sprache als Englisch. Mhm. Insgesamt in 16 unterschiedlichen Sprachen.
Ja, wir hatten unter anderem Latein dabei.
Und in dieser Vielfalt, diese Vielfalt, die findet sich auch wieder in den Top 3 der am häufigsten gestreamten Songs, also in diesem Bereich, der im Vorfeld des Wettbewerbs, so von Januar bis zum großen Finale, waren es Platz 3, Chanel mit Slow-Mo und 36 Millionen Streams.
Okay.
Platz 2, das Kalush Orchestra mit Stefania und 58 Millionen Streams.
Italien.
Und Sieger Mahmoud und Blanco mit Brividi und der Zahl von 169 Millionen Streams.
Ja, nur in dem Zeitraum.
36, 58, 169. Ja. Alter Schwede. Ne? Und dann hat man direkt nach dem Konzert.
Aber ganz ehrlich, wahrscheinlich ist doch genau das Problem. Die sind totgelaufen, bevor sie auf der Bühne standen.
Denn ganz ehrlich, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, langweilig, ne? Bisschen, also es wurde immer schöner in meinem Ohr. Und dann haben sie die richtig guten Teile am Schluss auch noch weggeschnitten. Alter. Ja, aber gut, ich gehe davon aus, die Cola stimmt und wenn Blanco dann jetzt auch bei heute Abend zumindest nominiert ist für so einen MTV Music Award, dann mitnehmen, ne?
Ja, sicher.
Also, warum nicht? Direkt nach dem Contest hat man auf die Charts geschaut und zwar auf die Billboard Global 200 Exclusive US.
Also ohne die
Vereinigten Staaten. Und da konnte man dann auch direkt 6 Titel aus dem Finale finden. Und zwar Sam Ryder's Spaceman auf der 37.
Okay.
Großbritannien. Das Kalush Orchestra mit Stefania auf der 39. Mhm. Chanel mit Slow-Mo auf der 79. Mhm. Cornelia Jacobs mit Hold Me Closer auf der 132.
Wow, das ist ja auch richtig gut. Ja.
Subwoofer mit Subwoofer. Jetzt habe ich das L da schon wieder vergessen. Die Subwoofer mit Give That Wolf a Banana auf der 165.
Das finde ich ist ein Skandal. Der müsste dann nicht viel weiter oben
müsste
sein.
Müsste er auch, das ist richtig. und dann haben wir dann noch ganz knapp noch in den Top 200 Brividi von Blanco und Mahmoud auf der 194.
Weil sie auch vorher schon Platz 1 irgendwie 8, 9 Wochen waren. Also ganz ehrlich.
Das ist richtig. Aber wenn man da so mal drauf guckt, ne? Genau.
Oh Mann, ey. Natürlich ist es nach dem Wettbewerb dann nicht mehr so doll.
Das ist richtig. Aber es ist trotzdem noch dabei.
Ja, klar. Super.
Und was mich halt ganz besonders freut, jetzt unabhängig von diesen Charts, haben wir ja ganz am Anfang schon von gesprochen, ne? Snap. Das wird in dem Report nochmal extra erwähnt, dass die Popularität bei TikTok halt auch wieder für Chartplatzierungen und Radioeinsätze gesorgt. Und wie ich sagte, ich setze mich ins Auto am Freitag erst wieder, ich setze mich ins Auto, mache das Radio an und da läuft es. Voll schön.
Ja, wir hatten vorgespielt, ob hatten wir das Thema, ne? Mhm. Ob sie schon Duncan überholt hat, aber
nee,
anscheinend
das
noch nicht.
Das wird noch ein bisschen dauern. Der hatte, wenn ich es mich richtig erinnere, 833 Millionen Streams oder so.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren es sehr viele.
Mann. Jetzt kommen wir zu einem Fakt, der uns, glaube ich, beide sehr freut. Mhm. Und zwar die Anzahl der Menschen im Alter zwischen 15 und 24, die den ESC in irgendeiner Art und Weise konsumieren, die steigt jedes Jahr.
Ja, das zeigen unsere Zahlen auch.
Mhm. Also meiner Meinung nach gäbe es nichts Schlimmeres für den ESC, als wenn wir wieder in dieses dunkle Loch fallen, dieses 90er-Jahre-Loch bei aller Liebe. Also
jetzt mach doch bitte das Jahrzehnt, als ich angefangen habe, den ESC zu gucken, so schlecht. Das haben sie vorhin in dem ESC-Update-Podcast auch gemacht.
Ja, aber das ist wirklich Schlimmes.
Nein.
Es gibt da so Titel, wo du denkst, alter Schwede, euer Ernst? Ne? Aber egal, es ist ja egal, denn es wird halt einfach, es werden immer mehr, die das gucken. Jedes Jahr steigt der prozentuale Anteil an Menschen zwischen 15 und 24, die sich in irgendeiner Weise für den ESC interessieren. Finde ich richtig gut. Und bevor es jetzt heißt, schaut immer nur auf die Jugend, haben wir gleich nochmal so einen anderen, sagen wir mal, einen Sammelfakt. Denn der Eurovision Song Contest, der erobert nicht nur diesen doch eher schwerer fassbaren Jugendmarkt, sondern ist weiterhin in allen Altersgruppen beliebt. Und das Publikumsprofil ist offenbar richtig ausgewogen und deswegen ist es wohl wirklich für alle Generationen eine relevante Veranstaltung.
Naja, ich meine.
Das musst du erstmal finden.
Ich meine, wir gucken das noch, unsere Eltern gucken das noch.
Ja, definitiv.
Ja.
Und wenn wir hören nach dem Motto, wenn mir jemand sagt, der liebe Zebra, Grüße, ne, erzählt, dass seine Arbeitskollegin dem Sohnemann einen guten Tipp geben will, nämlich da gibt es diesen Podcast, ESC-Schnack, und dann heißt es, Mama, geh schon.
Ist es passiert?
Ja. Keine Ahnung, ob er uns noch hört. Also
Grüße
unbekannterweise.
Ja.
Falls nicht.
Wird es dann irgendwie kundtun, ob er es gehört hat?
Man weiß es nicht genau. Aber dementsprechend, wir freuen uns. natürlich. Also das sind eine Sammelgeschichte, und was halt richtig der ganz, ganz große Vorteil dabei ist, ist auch etwas, was uns ja auch sehr liegt, nämlich das Internet.
Mhm.
Der ESC, der wird einfach auf allen digitalen Plattformen online gefeiert, und in der Qualität ist YouTube weiterhin da auch die erste Wahl.
Ja, würde ich auch sagen, weil audiovisuell ist halt so.
Genau, die EBU nennt diesen Verbreitungsweg wirklich einen wertvollen Begleiter für die Shows, weil auf YouTube der Kanal der EBU dann halt das ganze Jahr über die zusätzlichen Inhalte auch bietet.
Mhm.
Ne, bei allem anderen, was es so gibt, ne, das ist halt das. Und dann kommen wir zu dem Teil, wo Christoph vielleicht ein bisschen sein Gesicht verzieht, nämlich der ESC läuft auch auf Social Media, und auch das kann man auswerten.
Nein.
Doch. Und wenn man sich die Zahlen auf Social Media so anschaut, dann ist TikTok halt einfach ganz vorn dabei. Im Report wird von 9,2 Millionen Engagements gesprochen.
Okay, das ist viel.
Ne, vergleichsweise noch dicht dran, also vergleichsweise ist Instagram mit 6 Millionen, 3 Millionen Unterschied, alter Schwede. Und richtig abgeschlagen dann Twitter mit 2 Millionen und Facebook mit 1,7.
Ja, zu Twitter kommen wir nachher zum Schluss nochmal.
Genau. Oh Gott, ich habe aber auch den Eindruck, wenn man sich das mal anguckt, 9,2 bei TikTok, wie auch immer man zu der Plattform steht, 6 Millionen bei Instagram und dann 2 Millionen bei Twitter und 1,7 bei Facebook. Ich finde, man sieht so richtig, da wo notorische schlechte Stimmung verbreiten und herumgenöle durch die Algorithmen halt auch noch belohnt wird, da ist irgendwie wenig Platz für den ESC.
Offensichtlich, ja.
Ne? Das ist da, wo die netten Leute sind.
Wobei unsere Bubble ja schön nett
ist. Ja, das ist nochmal was anderes, aber na ja, du weißt, was du
Aber ich weiß, was du meinst, und ich höre das ja auch von vielen Leuten, die bei Twitter den ESC verfolgen, dass es halt tatsächlich durchaus ziemlich toxisch auch dazugeht. Ja, ne?
Dieses Gemaule also, das immer, ist, egal was und egal wer.
Ja, und auch die Angriffe, die dort halt passieren. Das ne? ist, es ist wirklich schlimm. Schon schlimm. Ja,
auch bei Facebook der ganze Spaß.
Ich will mich da jetzt nicht. Auch gar nicht irgendwie rausnehmen. Deswegen, ich meine, wir haben auch auf Twitter, als die Sache hier mit dem Wanderprediger und der Heubohle losging, haben wir da auch richtig Druck gemacht.
Ja, dazu stehe ich auch.
Ja, also insofern ist das...
Aber ich glaube tatsächlich, dass ich mir bei all den Aussagen, die ich da getroffen habe, dass ich immer noch in den Spiegel schauen kann und ich den Leuten auch ins Gesicht gucken kann, einschließlich Xavier Naidoo.
Ja.
Sollte mit dem mal ein vernünftiges Gespräch möglich sein...
Möchte ich gar nicht.
Könnte ich... Na ja, du weißt, was ich meine.
Ja.
Ich stehe grundsätzlich dazu, dass das, was ich sage und was ich im Internet schreibe und sowas, dass ich das Menschen auch ins Gesicht sagen würde.
Mhm.
Also das ist mir immer wichtig. Und dann gehe ich mal wieder zu was Positivem, bevor wir hier schon wieder bei der jaulenden Wanderheulboje sind.
Ich möchte nur sagen, dass halt übrigens...
Auch wir.
Wir sind jetzt schon wieder 6 Jahre alt. Nee, 7 Jahre. Sind wir 6 oder 7 Jahre?
7.
Schreibt in die Kommentare, wie viele Jahre alt wir sind.
Alter, wir sind wirklich 2015. Haben wir angefangen? Ende 2015? 2015. Ja, der erste ESC, den wir bearbeitet haben, war der ESC 2016.
Ja, stimmt,
also
war
2015.
Wir werden 7 Leute, und zwar im Dezember. Ungefähr dann, als der Junior ESC über die Bühne gehen wird.
Genau. Und damit schließe ich das jetzt hier ab.
Ja.
Ne, dann habt ihr es alle hinter euch. Aber es geht halt auch noch sehr, sehr viel, wenn man das durchguckt. Genau, es geht noch sehr, sehr viel um Diversität, um Gender, auch um die Genderless Space Wolves. Das fand ich sehr gut.
Mega.
Finde ich voll gut, weil ja. Also es ist normalerweise ist es die Veranstaltung eher frauenlastig. Dieses Mal war es also sozusagen ein 17 rein weibliche, 18 rein männliche Acts, dazu ein paar gemischte Acts und halt, wie gesagt, genderfrei. Die Wolves from Space.
Ja.
Fand ich sehr schön. Und
Entschuldigung.
Man hofft halt auch weiterhin, dass der ESC dafür da ist, die LGBTQ+-Akzeptanz zu boosten. Und dann sind da noch ganz viele andere Fans, Fakten für Fans von Kultur und Tourismus, für Turin und
du,
so weiter und so fort.
Kurz abzukürzen,
das kann man sich alles angucken.
Ich, will Gedanken da, ich möchte deinen Gedanken da kurz nochmal aufgreifen in Bezug auf die Vielfalt und Diversity. Im Gegensatz zu anderen großen Vereinen, die tatsächlich irgendwie sehr viel Geld bekommen und dann Fußball zu Weihnachten in Katar spielen lassen und dann immer so tun, als wenn sie etwas für Diversität tun, tut die EBU etwas für Diversität. Insofern, tipptopp, finde ich gut. Deswegen
sehr gut.
Vielleicht hat deswegen auch irgendwie die ESC einfach das bessere Image, man weiß es nicht.
Wirklich.
Kommen wir zu etwas Positivem, nämlich Vorschau auf das auf diese tolle Saison, die auf uns kommt.
Genau.
Ich mein,
wir werden euch jetzt nicht sämtliche Daten, Zahlen, Fakten irgendwie auflisten, die da jetzt noch für dieses Jahr kommen,
Highlights.
Da werden wir oft genug reden, aber wir haben ein paar Highlights rausgesucht.
Genau. Gehen wir mal ganz kurz zu den Sachen, die wir schon wissen, die jetzt irgendwie tatsächlich irgendwie dann in Liverpool auf der Bühne stehen werden. 3 Länder haben bereits erklärt, wer denn für sie 2023 nach Liverpool fahren wird. Israel, hatten wir gerade eben schon, schickt Noah Kirel, die übrigens schon im August zugesagt hatte.
Ging dann noch so ein bisschen her und hin und her.
Ja,
und
ja, weil es geleakt wurde und naja, also das war, aber sie hat dann hat tatsächlich zugesagt. Zypern schickt den 24 Jahre alten australischen Sänger Andrew Lambou. Der ist letztes Jahr übrigens bei Australia Decides dabei gewesen und wurde dieses Jahr dann ganz schnell zack von Zypern genommen, du trittst für uns an.
Ich habe noch einen kleinen Fun-Fact, denn dadurch, dass sie ihn intern gewählt haben, geht in Zypern tatsächlich schon die, ne, fängt man schon an für 2024 zu suchen, habe ich gelesen. Die haben schon gesagt, sie kommen 2024 auch und gucken jetzt schon so ein bisschen rum.
Das ist ja geil.
Habe ich jetzt auf zwei verschiedenen Plattformen gelesen, fand ich sehr witzig.
Wie schlau ist das eigentlich zu gucken, okay, wer ist denn so erfolgreich und beliebt bei anderen Vorentscheiden und die nehmen wir dann einfach fürs nächste Jahr.
Finde ich gut.
Mega. Also die Idee ist gar nicht so dumm. Also wenn man eine interne Auswahl macht, weil da bin ich eigentlich ein Gegner von, aber egal. So, und jetzt kommen die Niederlande, die auch eine interne Auswahl gemacht haben und die schicken das Duo Mia Nicolai und Dion Cooper und kein geringerer als der Sieger von 2019, Duncan Lauren himself, hat zusammen mit seinem Songschreiber Jordan Garfield die beiden entdeckt und zack, eingenordet, einen Song für sie geschrieben und dann whoop, zu Afrotos geschoben und Afrotos sagt, geil, machen wir, nehmen wir. Ungefähr hat er gesagt, der Chef von Afrotos hat gesagt, dass halt die niederländische Delegation absolut überzeugt war von diesem Beitrag.
Ja, geil, freue mich.
Ich auch, ich bin so gespannt. Dion Cooper machte 2015 bei The Voice of Holland von sich reden. Er konnte zwar die Battles nicht überstehen, hat aber seit 2020 schon 8 Singles veröffentlicht, was
also
eigentlich gar nicht so schlecht
Rosalind.
Ist. Ja, ja, genau. Und Mia Nicolai ist sowohl Schauspielerin als auch Sängerin und coverte zum Beispiel At Last von Glenn Miller, was ich irgendwie eine ganz schräge Wahl finde, aber irgendwie cool.
Warum nicht?
Ja. So, dann, da war ich jetzt ein bisschen überrascht.
Ab geht's nach Friedenland.
Ja, Friedenland, das kennst du ja persönlich sehr gut.
Bin gerade erst zurück sozusagen mal wieder.
Entschuldigung. Habe ich das richtig verstanden, Dani? Es wird ein Vorentscheid in Belgien geben.
In Belgien ein Vorentscheid geben.
Ja.
Die Lucky Seven sozusagen.
Ja, am 14. Februar werden 7 KünstlerInnen im Vorentscheid Eurosong 2023 des flämischen Sender VRT antreten.
Finde ich voll gut.
Finde ich total spannend. Und da sind tatsächlich sogar einige ESC-Veteranen dabei. Mhm. Also, The Starlings, ganz oben vorneweg, ein Duo mit Tom Dice himself und seiner Frau, Kato Kallebaut.
Kalbo.
Oder Kalbo. Kalbo, ja, stimmt, könnte sein. Die werden antreten. Super
freue ich mich
toll.
Auch sehr drüber.
Das
ich habe danach erstmal
spannend.
Schön den Song von Tom Dice, Me and My Guitar, mal wieder ein bisschen in die Playlist gezogen.
Genau. Gustav ist auch ein ESC-Veteran. Der ist sowohl für Zenek als auch Hooverphonic im Background gewesen. Hunter Falls, ein Sänger aus der Castingshow, aus dem Castingshow-Umfeld, The Voice of Flanders, würde ich sagen, und Rising Star. Amira ebenfalls aus, sie war bei dem allerersten Idol dabei, hat es dann probiert beim belgischen Vorentscheid zum ESC zu kommen, 2004.
Das ist schon was her.
Und übrigens, danach wurde ihr Song ein Sommerhit. Das ist auch sehr interessant gewesen. Jetzt will sie es halt nochmal probieren. Sherin kommt ebenfalls aus dem The Voice Kosmos, genauso wie Gala Drago. Und als 7. dann Loredana, die ebenfalls beim belgischen Vorentscheid schon mal dabei war und es jetzt wieder probieren wird. Also jede Menge Leute, die halt Wiederkehrer sind, Anführungsstrichen.
Und die in
ne?
Belgien halt tatsächlich schon ein gewisses Standing haben.
Ja, und ich finde es toll, dass den Leuten einfach auch jetzt durch so ein Vorentscheid eine Bühne geboten wird, dass sie sich nochmal wieder präsentieren können, nochmal zeigen können, worauf sie Bock haben. Das finde ich super.
Ja,
dafür ist so ein Vorentscheid richtig toll. Und dann noch etwas. Partys. Ja, genau. Die AFAS oder das AFAS wird ab 15. April 2023 auf jeden Fall abgerissen.
Zum Beispiel symbolisch.
Symbolisch, ja. Jedenfalls wird dann dort die Eurovision in Concert stattfinden. Es ist wahrscheinlich die größte ESC-Party, die größte ESC-Pre-Party, würde ich es mal sagen, oder?
Oh, ich habe so Bock.
Ja, ich auch.
Wie viele Leute waren letztes Mal dabei? Also echt, also.
Also man kann davon ausgehen, dass 90% des ESC-Line-Ups des jeweiligen Jahrgangs auf jeden Fall da ist. Also ich glaube, es gab ganz selten mal jemand, der nicht dabei war, weil Termin halt, ne? Ist halt so. Und es wird auf jeden Fall wieder ein großartiges Line-Up werden und wir werden richtig dort Spaß haben. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, Karten kosten 59,90 Euro und bis zu 79,50 Euro. Ein Sitzplatz für uns Ältere würde ungefähr 68,50 kosten. Aber ich glaube, dass wir da nicht irgendwie sitzen werden, sondern auch eher stehen werden und tanzen
und zwar ist
und
es
Party
so,
machen.
Dass sie die erste Ticketwelle sozusagen, also eine Ticketkategorie ist auch schon komplett ausverkauft.
Das ist die 79-Euro-Kategorie.
Nee, diejenigen, die ganz, ganz vorne vor der Bühne stehen.
Achso, ja, stimmt, das habe ich auch gesehen, ja.
Die, ne, die kommen auch als allererste rein,
ja.
Weil die nämlich dann rennen, sozusagen,
ja,
um so
ja,
dicht
ja.
wie möglich vorne an die Bühne zu rennen, was ja für Leute wie dich und mich ziemlich egal ist, weil, ne?
Ich renne nicht mehr.
Ich renne nicht. Und ganz ehrlich, Leute, ich bin 1,58 groß, was soll ich denn da vorne?
Ja, nee, da kriegst du Halsstarre und meckerst
Köpfe,
den ganzen
Köpfe
Tag wieder
und
zurück.
Köpfe, genau. Ja. Also, was soll denn der Quatsch? Also, ich suche mir gerne einen Sitzplatz so, auch so, dass wenn die Leute vor mir alle aufspringen, ich mich trotzdem vielleicht noch ein bisschen hinsetzen kann, weil ich denke, jetzt reicht auch. Wie auch immer, ich bin alt. Ist okay, wenn ich zwischen mich ein bisschen sitze.
Du, ich
wobei
bin da ganz
die,
bei dir.
Die Ärzte auch mal gesagt haben, das fand ich sehr schön, in Hamburg, in Flensburg, in der Campus Arena, fragt mich bitte nicht, wie ich auf den Begriff von eben gekommen bin, in der Campus Arena in Flensburg sagten, so Leute, alle aufstehen. So, die da hinten auch. Ne? Wir sind definitiv älter als ihr. Also alle aufstehen, auch die, die da sitzen. Ich mit Gipsbein.
Ja, ja, musst du hochhalten.
Ja, genau. Aber es war ein sehr schönes Konzert, muss ich sagen. Da merkt man wieder, wie wichtig das ist. Nee, nicht immer leider. Da merkt man dann, gerade wenn die Bands ein bisschen älter werden, merkt man, wie schön es ist, wenn man beim Tourstart dabei ist.
Ja, das stimmt.
Da sind alle noch richtig fit. Also ich habe tatsächlich heute mit Jan gesprochen und habe gesagt, wie wäre es, sollen wir an dem Wochenende vor meinem Geburtstag vielleicht nach Amsterdam fahren? Es liegt zumindest so ein bisschen im Raum.
Ja. Dann haben wir noch eine Podcast-Empfehlung.
Oh ja,
ja,
was ich hab mich sehr gefreut.
Wirklich gefreut hat, der offizielle ESC-Podcast ist wieder zurück. Steve macht das wieder. Total toll. Er hat ganz tolle Interviews geführt mit Malik Harris.
Ich hab's noch nicht gehört, brauchst mich nicht fragen, dann gucken.
Nee, ich guck auf den Boden. Malik Harris war dabei. Ach, hier Serbien war dabei, die Constructor, genau.
Da fällt auch, mir ein, ist das mit der Grammy-Geschichte, hat das geklappt eigentlich?
Weiß ich nicht.
Wir recherchieren das bis zur nächsten Folge.
Ja. Oder schreibt es bei uns in die Kommentare rein, dann brauchen wir nicht recherchieren.
Noch was.
Und das war wirklich eine tolle Folge. Ich freue mich, dass es weitergeführt wird, weil es war ja, als wir mit ihm gesprochen haben, noch nicht so hundertprozentig klar.
Alter, wie lange wir mit ihm gesprochen haben und wie wenig davon dann eigentlich in seinen Podcast gekommen ist, war auch schon sehr witzig.
Ich war trotzdem
zufrieden. War ein sehr, sehr schönes Gespräch. Nein, mir ging es darum, dass wir halt wirklich sehr nett gequatscht haben.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn das halt tatsächlich irgendwie sich jetzt etabliert, dass dort eben halt tatsächlich auch ein offizieller Podcast vorhanden ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, auch in der Ausrichtung, wie er da ist, halt mit diesen Hintergrundberichten und den Interviews, die er führt,
ist ja das, was wir hören wollen.
Genau. So, und das finde ich großartig. Es macht richtig Spaß, dazu zu hören, ja. Also, Link dazu findet ihr bei uns auf escschnack.de. Wir sind ja gar nicht scheu, andere Podcasts zu empfehlen, weil je mehr da sind, desto besser, meiner Meinung nach, gerade in diesem Thema, um möglichst viele Meinungen irgendwie auch zu hören und zu sehen und einfach eine tolle Community zu sein.
Und deshalb schicken wir auch Grüße nach Hamburg und noch weiter in Richtung Hessen.
Mhm.
Und zwar zu Sascha, dem Sofa-Reporter, und zu Sonja,
genau.
Unserer Bleistiftrockerin, sage ich jetzt mal.
Ja.
Denn Sascha hat gesagt, ja, komm Leute, ist gerade ein bisschen
doll.
Viel.
Ja.
Und wir schicken ganz, ganz liebe Grüße.
Eine virtuelle Umarmung von uns.
Quasi. Wann immer du Bock hast zu sagen, hey, ich möchte doch nochmal ganz kurz in so ein Mikrofon reinsprechen oder so, wären wir vielleicht auch da und ohne Mikro wären wir auch da.
So naja, so ein Songcheck, nee, der macht sich ja nicht von alleine.
Das ist richtig. Ne? Also es ist jetzt kein Druck.
Nein.
Das ist nur eine Einladung, so eine grobe, so eine Safe-Date-Geschichte sozusagen.
Richtig, genau.
Nur mal so für den Gedanken oder so. Ist ja noch ein bisschen was hin, ne?
Ja, ja.
Ihr lieben Mäuse, ansonsten schicken wir einfach ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Ich habe in meinem Sammelsurium von Bleistiften, die ich regelmäßig benutze übrigens, auch einen von den Bleistiftrockern.
Ja, liegt aber wie auf dem Schreibtisch.
Ich liebe so sehr, ich liebe Bleistift, das ist einfach toll. Und dementsprechend, wir verfolgen, was ihr so macht. Ich will einmal wissen, ne, allein die Tatsache, dass sowohl Sascha als auch ich beide einen Kater haben, der Willi heißt.
Perfekt.
Und getigert ist. Und ich kann ja nichts dafür, weil mein Willi hieß halt schon Willi, als ich ihn übernommen habe. Was soll ich machen? dementsprechend, ne, also wir freuen uns immer, wenn wir irgendwas von euch sehen oder hören oder machen oder tun.
Genau.
Und vielleicht ist das andersrum ja auch so. Und wenn irgendwann mal wieder der Zeitpunkt ist, dass der Green Room wieder online ist, freuen wir uns. Und wenn es dann doch nicht mehr sein soll, wir freuen uns auf jeden Fall, was von euch zu hören.
Ja, liegt mein Handy, Dani? Okay,
Merch
dann.
Merch. Müssen wir wieder ein bisschen Merch produzieren, was? Wir schicken Grüße nach Wien. Erstmal natürlich auf jeden Fall nochmal vielen Dank an die zu der Folge über Wenke-Mörre. Ich liebe diese Frau ja sowieso schon immer quasi. Und diese Folge war nochmal so richtig, richtig toll. Ach Gott, Wenke-Mörre. Es ist einfach, also wenn ihr das noch nicht gehört habt, solltet ihr das unbedingt tun. Es ist einfach sehr, sehr, sehr schön zu hören, was sie so erzählt und wie sie so drauf ist. Und ach, die ganze Zeit so unglaublich positiv zu sein. Sehr, sehr schön.
Ja, das war wirklich eine tolle Folge. Packen wir auch mal bei uns in die Shownotes auf ESC-Schnack.de. Und wo wir gerade vorhin bei Twitter waren, ich bin ja mittlerweile wirklich super unzufrieden, was Twitter angeht. Mal von meiner Bubble abgesehen, aber auch so, was so im Hintergrund passiert und wer da so alles beteiligt ist und so. Und deswegen gebe ich jetzt Mastodon mal eine neue Chance.
Ach ja, ja, ach, das willst du ansprechen, natürlich.
Genau.
Ja.
Und wenn ihr meint, ihr kommt mit Twitter auch nicht mehr klar, aber ihr wollt nicht so wirklich ohne den ESC-Schnack sein, dann ist Mastodon eure Alternative. Es gibt ganz tolle Anleitungen mittlerweile. In den letzten 2 Wochen hat sich da unheimlich viel getan, wie viele Leute sich da engagieren, den Leuten den Einstieg zu Mastodon irgendwie zu erleichtern und zu zeigen, wie das Ganze irgendwie funktioniert. Und wenn ihr den Weg auch zu Mastodon finden solltet, findet ihr uns dort auch unter @ESC-Schnack@podcasts.social. Und da könnt ihr uns dann folgen und da bekommt ihr dann auch die Infos, die wir auch bei Twitter verteilen. Ich
genau.
befürchte
natürlich
ja.
Sind Christoph und ich auch wieder einzeln dabei. Ich bin bei chaos.social, du bist bei Norden?
Nein, ich bin auch bei chaos.social.
Achso, du bist auch bei chaos.social, genau. Also, aber Mastodon ist anders als Twitter. Das heißt, natürlich ist es nett, wenn man, na, also natürlich guckt man so ein bisschen nach dem Motto, aha, was für eine Endung hat er oder sie oder sowas, aber ganz ehrlich, je kleiner die Instanz, desto wahrscheinlicher ist die Tatsache, dass der Kram dir nicht permanent abschmiert und dass die Mods nicht so unfassbar viel Arbeit haben. Also sucht nach einer hübschen kleinen Instanz, die vielleicht auch noch das euch thematisch irgendwie auch gut passt oder macht einfach eine eigene auf, wie auch immer. Das ist ja, das Fediverse ist groß und das Mastodon ist ein kleiner Teil davon und wir sind da.
Genau, wir sind auf jeden Fall da. Ihr findet uns, ihr könnt uns auch dort ansprechen, obwohl ihr lieber Sachen per DM nicht schreiben solltet, die nicht auch öffentlich sein könnten, weil theoretisch könnten tatsächlich die Admins auch auf die DMs drauf gucken. Irgendwas, achso, was ich noch kurz zu Twitter sagen wollte, so wie das momentan dort abgeht, befürchte ich ja, dass 2 Wochen nach Feierabend ist, ne? Das ist echt so krass.
Oder auch. Nicht.
Oder auch nicht, wir werden sehen.
Genau,
aber
also aktuell hat ein großer Junge mit zu viel Geld jetzt einen Laden übernehmen müssen, über den er die letzten Wochen, also an den er kein gutes Haar gelassen hat. Wir haben das natürlich ja auch alles beobachtet, aber eine sehr, sehr gute Zusammenfassung, finde ich, auf humorvolle Art und Weise, also noch ein Podcast-Tipp, ist der Anfang der aktuellen Folge Logbuch Netzpolitik.
Habe ich noch nicht reingehört.
Linus hat sich, also die Art und Weise, wie er also die einzelnen Sachen aufzählt und dann passierte das und dann passierte das und dann passierte das, sind halt wirklich zum Schreien komisch, wenn es nicht so traurig wäre. Ja. Und dementsprechend würde ich euch empfehlen, da mal reinzuhören. Das macht wirklich Spaß.
Zumindest die ersten paar Minuten. Weil sonst
es hat auch im Ganzen Spaß gemacht,
ja,
finde
okay,
ich. Aber ich höre das aber auch gern, muss ich sagen. Die beiden sind wie so ein altes Ehepaar, die machen das ja noch schon 11 Jahre lang und so. Das ist schon sehr süß.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, und an dieser Stelle muss ich ehrlich sagen, meine Liste ist leer. Dani, hast du noch was auf dem Herzen?
Nö.
Dann würde ich sagen, wir hören uns bis zum nächsten Mal wieder.
Wir sehen uns sonst auch bei Instagram. Also wenn ihr mir da schreibt, das bin ich.
Das ist nur Dani, ja. Ich bin bei Instagram raus.
Genau, aber ich leite das sonst weiter. Denn wir haben auch die letzten Mal wieder sehr, sehr liebe Grüße bekommen, so, ne,
genau,
was wir
und,
so machen sollen.
Genau, wir haben ein paar tolle Kommentare bekommen. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für die lieben Kommentare. Ja, sorry, das muss ich ganz kurz loswerden, weil sonst vergesse ich's.
Ja, aber wir machen bald auch wieder Hausmeisterei, weil ich das bei anderen Podcasts auch schön finde.
Ja.
Kommentare vorzulesen. Vielleicht gucken wir dann mal, welche vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Aber schreibt uns Kommentare, dann gehen wir drauf ein. Ganz, ganz bestimmt in der nächsten Folge.
Bis dahin.
Tschüss.
Das war ESC-Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Shownotes und mehr von den ESC-Schnackern gibt's auf escschnack.de.